Was ist die Mehrzahl von Airbus?
Airbusse.
Airbusi? Ich möchte Airbusen einführen. Ich bin mir relativ sicher, es heißt Airbusen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der anständige Andi. Hallo, Andi.
Der anständige Andi. Anständig. Jetzt muss ich überlegen, hast du einfach nur wieder ein Adjektiv mit A gesucht oder spielst du auf irgendwas an?
Nein, ich muss sagen, diesmal warst du anständig. Du warst Punkt 9 da, hast alles vorbereitet und ich lass dich warten, weil ich hier heute mal technische Probleme habe.
Ja, eine neue Grafikkarte ist das Problem.
Neuer Computer halt, ja.
Achso, Verzeihung.
Ich hab Geld in die Hand genommen, neues investiert, weil ich habe halt gemerkt, mit dem alten Rechner, der ist jetzt schon nach 5 Jahren es war ein Laptop, 5 Jahre für das ganze Schneiden und so weiter, nicht mehr ganz so gut geeignet. Ich sag mal so, beim Schneiden der Videos kam es häufiger zu Abbrüchen. Ich habe häufig nicht mehr so ganz gesehen, was ich eigentlich schneide, weil es eine Dia-Show war im Vorschaufenster. Und deswegen hat das auch teilweise so extrem viel länger gedauert. Jetzt am Wochenende muss ich es zwar erstmal einstellen, aber an sich ging das Schneiden doch deutlich smoother als sonst.
Okay, das finde ich immer. Ich finde das bei euch YouTubern ja auch immer so krass. Teilweise schneiden ja Leute echt ihre Sachen auf dem Handy.
Ja. Ja, ich habe letztens ein Video geguckt. Ich folge ja auch einem Gaming-YouTuber RGT85 aus Amerika. Und der macht ja, der redet über Wrestling, Videospiele und so weiter. Mhm. Und der sagt auch, er schneidet nicht gern und ist noch nicht besonders krass da drin. Aber der hat auch über 100.000, 200.000 Abonnenten und hat gesagt, bis vor einigen Jahren hat er nur den Movie Maker genommen. Also das absolute Standardprogramm. Das
kostenlose Ding auch.
Ne? Ja, was früher mitgeliefert wurde. Und nutzt jetzt so den Cyberlink Power Director. Das ist ja auch so das absolute Einsteiger-Ding, basische Ding, wo man oft noch auf YouTube, wenn Leute das so kostenlos benutzen, noch so das Wasserzeichen davon sieht. Power Director, wenn man sich noch so an ältere YouTube-Videos erinnert.
Das. Naja. Ach, wie, ich habe jetzt überlegen müssen. Ich habe irgendwas einmal versucht, ein Live-Video von Anaheim hintereinander, also einfach nur quasi zwei Kameraperspektiven hintereinander zu schneiden, mit so einem Ding, das auf dem iPhone drauf ist. Ich habe leider jetzt gerade vergessen, wie es heißt und habe keinen Nerv, es zu suchen. Also das hat mir den Lebenswillen genommen, also das muss ich leider ehrlich sagen.
Da war dann Lebensstille.
Da war Lebensstille, ja. Am 5. Das ist ja jetzt vorbei, brauche ich keine Werbung mehr machen.
Genau, also wenn ihr es seht, ist es vorbei. Jetzt ist es natürlich noch nicht vorbei. Aber dafür spielt ja jetzt gefühlt noch jedes Wochenende.
Erst im Januar, ja.
Ja, ab Januar spielt ja jedes Wochenende.
Das ist wirklich, da bin ich auch mal ein bisschen gespannt, wie es mir da dann, da kriegt ihr dann mal live mit, wie es mir dann so geht.
Ich spiele ja nur noch am 10. Januar erst wieder live mit Membaris zusammen in Ennerich, wo du dann auf dem Buffo-Fest bist.
Genau, und einen Tag vorher sind wir in Nürnberg. Das Wochenende drauf in Würzburg und in Regensburg und dann 2 Wochen später in Halle.
Ich wollte schon was sagen, es ist fast eine reine Bayern-Tour, aber ihr fahrt ja nochmal nach Halle.
Ja, das ist auch ganz gut so. Aber Regensburg freue ich mich auch schon sehr. Momentan noch in der alten Melzerei, wenn ich das richtig weiß. Es schwankt da irgendwie immer zwischen dem Airport und der Melzerei. Stand jetzt ist es die Melzerei, schauen wir mal. Ich glaube, das ändert sich noch 3 Mal bis dahin. Mit Lucifer's Child und Servant übrigens habe ich schon richtig, richtig Bock drauf.
Servant auch nicht schlecht. Ich habe gesehen, die sind auch fürs Malstrom bestätigt worden. So. Ich würde sagen, wir haben Durst. Ich habe dich viel zu lange warten lassen. Starten wir den GG Trecker Podcast.
Sehr gerne. So, ich habe mir heute einen Gin Tonic ausgesucht, den ich nebenbei trinken möchte. Und zwar den Bavarian Dry Gin. Kann man das einigermaßen anständig sehen. Von der Brennerei Liebel, das finde ich immer so ein bisschen witzig. Angeblich nach altem Familienrezept der Brennerei Liebel zusammengesetzt. Wer sich so ein bisschen mit Gin auskennt, und das ist in Deutschland noch nicht so lange ein Ding. Also was soll denn dieses alte Familienrezept sein? Hinten drauf Angelika-Wurzel, Hopfenblüten, Koriander, Ingwer, Lavendel und ein sehr feines, frisches, würziges Bouquet. Ich bin sehr gespannt. Ich starte das wie immer standardmäßig mit ein bisschen Gurke und einem Eiswürfel und dem Fever Tree Tonic. Kennt man ja alles schon. So, und während ich mir den hier einmische, was hast du dir denn Schönes bereitgestellt?
Ich wurde ja dazu angehalten von Tucker in den Kommentaren, dass ich mir das Pilsator, was mir zugeschickt wurde, mal zu verköstigen. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich die ganzen zugeschickt, weil ich glaube, Tucker war es auch, der es mir zugeschickt hat. Sonst hätte er es wahrscheinlich auch nicht sagen können. Oder er hat auch das Foto gesehen, was ich das letzte Mal reingepostet habe. Egal. Ja, ich habe die Biere, die ich zugeschickt bekommen habe, dummerweise jetzt alle in eine Tasche getan, in eine Kühltasche. Deswegen, sorry, wenn ich durcheinander komme bei den Spendern. Aber GX offiziell, René hat mir in der letzten Zeit ja netterweise Bier gespendet. Pilsator lässt, wenn ich übrigens, ich bewerte jetzt schon mal, bevor ich das aufmache. Erstmal, es gibt auf jeden Fall schon mal 4 Punkte für das Cover, das aussieht, als wäre es Stopftabak.
Also der Löwe sieht einfach aus, als wäre er schwer traumatisiert worden. Also wirklich, nach einer Safari haben sie den armen Löwen noch zum Fototermin geschleift.
Weißt du, woran mich das erinnert? Wenn sich Leute daran erinnern können, ältere Semester werden sich daran erinnern, ich kann es eigentlich auch nicht, weil das war auch vor meiner Geburt.
Daktari,
einmal Daktari, genau, das ist großartig mit Cheetah und so. Ich muss aber sofort dran denken, das alte Logo in den 70ern von Borussia Dortmund. Da hatten sie einen Löwen zeitweise drin.
Ehrlich?
Weißt du warum? Das war eine Lücke in den Statuten des DFB, weil anfangs war das ja nicht so einfach mit Trikotwerbung und sonst was. Und da war ja eigentlich mal verpönt. Kommerzialisierung im Fußball, bah, böse. Die BBC hat auch teilweise in England Spiele nicht ausgestrahlt, wo Bandenwerbung war oder so.
Auch ein bisschen witzig, ne? Gerade England, könnten wir jetzt auch mal drüber reden.
Ja, hat sich viel geändert. Und ja, Dortmund hat dann versucht, das zu umgehen, indem sie gesagt hat, wir nehmen das einfach in unser Logo auf, in unser Vereinslogo, den Löwen von Samson, und haben darüber dann Werbung gemacht. Das haben einige Vereine gemacht, weil das in das Vereinslogo und den Vereinsnamen aufzunehmen, den Sponsor, war nicht verboten. Grüße an Bayer Leverkusen deswegen. Und dadurch hat man das gemacht, da war man sich damals nicht zu schade. Also, wer sagt, früher war alles besser und Vereine würden alles tun für Geld, in den 70ern, in den späten 70ern war das nicht so ganz anders.
Wahnsinn.
Und Pilsator bringt übrigens schlechte Erinnerungen zurück, weil es ist aus dem Frankfurter Brauhaus GmbH in Frankfurt an der Oder. Das war die Netto-Hausmarke, die da auch gebraut wird. Schloss und Falkenfelser und so.
Ich weiß, die scharren schon mit den Hufen, aber ist Pilsator nicht eine Sorte von Bier? Ist das nicht ein Starkbier oder so?
Der Pilsator ist die Bezeichnung für eine Pilsner Brauart, zuerst im böhmischen Brauhaus Berlin-Friedrichshain erzeugtes Bier. Der Name entstand aber 1908 im Ereignis eines Wettbewerbs. Steht bei Wikipedia.
Man könnte meinen, du liest es ab, aber nein, Adrian weiß das auswendig.
Natürlich, aber es wurde dann steht hier auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR als eingebürgerter Name benutzt.
Ja, ich habe dann neben, wenn der Gin Tonic ausgetrunken ist, hier noch den Dresdner Felsenkeller, ein Urhell, mir ausgesucht. Finde ich ganz lustig. Ich kannte das Dresdner Felsenkeller nicht, dachte, cool, eine Brauerei aus Dresden, die nicht die Feldschlösschen ist. Wem gehört das Bier? Natürlich der Feldschlösschen Aktiengesellschaft.
Das alte Bierkartell.
Ja, gibt's schon lange nicht mehr. Die Felsenkeller ist scheinbar nur noch eine Marke, die sie hier aufdrucken. Mal gucken. Ich war dann ein bisschen enttäuscht und habe mich für Gin Tonic entschieden. Schön sieht's aus, dein Bier, muss ich sagen.
Ja, also das Aussehen wirklich goldgelb, eine schöne Schaumkrone, das ist eine 4. Der Geruch ist eher so eine 3. Nicht gut, aber auch nicht spektakulär. Und jetzt kommt natürlich das Gewichtigste, der Geschmack. Ich habe schon mal irgendwann Pilsator getrunken. Ich muss mal gucken, wie es jetzt ist.
Tschüss.
Prostata, tiralala.
Dranbleiben, es lohnt sich. Uiuiui.
So. Ja, der Geschmack ist mal eine solide 2,5. Ich gebe mal eine halbe Note, weil für eine 2 ist zu wenig, für eine 3 ist zu viel. Ist es, wenn man von 5 Punkten ausgeht, absolut in der Mitte. Absolut das durchschnittlichste Durchschnittspilz, was ich je getrunken habe.
Wie viel Prozent hat das?
5.
Okay, ja, dann passt's. Meiner ist sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also es ist vielleicht ein wenig stark geraten, aber geschmacklich wirklich Bombe. Also ich bin ja großer Gin Tonic Freund. Eigentlich für mich eher ein Sommergetränk. Jetzt habe ich momentan im Winter total Bock drauf, mich durch meine Gin-Sammlung zu trinken.
Dann, jetzt leite ich direkt in. Ich habe gleich noch anderes Bier, aber das ist ja egal. Ich habe hier noch ein König Ludwig Dunkel.
Unterschätztes Bier, König Ludwig allgemein.
Ja, gab es bei uns immer im Kino in Limburg. Und dann habe ich noch das Engel vom letzten Mal, das Engelkellerbier.
Also wirklich nur hochrangige Brauereien im Hintergrund.
Ja, genau. Und ich wollte jetzt, weil du gesagt hast, Gin. Das passt ganz gut, weil ich war am Wochenende, um jetzt mal in die Wochenendsektion rüberzuleiten, ich war am Wochenende jetzt nicht auf einem Konzert. Ich war heute nur einfach nur in Frankfurt noch unterwegs, war im Nachtleben auf der Dead Kennys Party, so eine Gothic Oldschool Party. War mal wieder schön. Bisschen Oldschool Zeug da so zu hören. Und davor war ich bei uns hier auf dem Weihnachtsmarkt. Und so ein kleiner Weihnachtsmarkt gewesen im Vorort von Frankfurt. Und da gab's den Bamble Gin. Da ist immer der Bamble Gin Wagen. So schön auch so blau mit so diesem Muster von dem Bamble und so weiter drauf. Und die bieten nicht nur diesen Gin an, der so mit auf Apfelwein mäßig gemacht ist, sondern auch heißen Apfelwein und heißen Glühwein mit diesem Gin als Schuss.
Ach, guck, ich dachte jetzt irgendwie bei der beim Bamble-Keltern, dass sie die Abfallprodukte dann nehmen, um Gin zu brennen. Bei der Bierproduktion passiert das ja hin und wieder.
Mhm.
Aber einfach heißen Apfelwein mit Gin.
Das war jetzt sozusagen das Special-Getränk da draus.
Mhm.
Und okay. Das war, also ich finde das sehr, sehr lecker. Also ich kann ja mal kurz vorlesen, was der Bamble Gin so auf seiner Seite schreibt. Apfelgin, Gin aus Hessen mit Bamble Gin, haben wir einen Gin mit spezieller Note entwickelt. Bereits beim Öffnen der Tonflasche vernimmt man einen süßlich-frischen Apfelduft. Hauptgeschmacksgeber Bamble Gins sind grüne Äpfel. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Aus Hessen stammend war es früher der Apfelwein immer präsent, nur nicht dann, wenn wir einen Gin Tonic genießen wollten. Diesen Zustand mussten wir ändern. Bamble Gin verbindet die traditionelle hessische Getränk mit dem Trendgetränk Gin.
Trendgetränk Gin, na ja gut, das ist auch schon ein bisschen länger her, ne?
Ja, oder? Ja.
Also kommt mir zumindest so vor, dass der Gin Tonic Trend.
Hat aber in den letzten Jahren doch gut auch an Fahrt aufgenommen.
Ja, ich hatte eher das Gefühl, dass das wieder abnimmt, ehrlich gesagt.
Ja, so das ganz große war vor 10 Jahren, aber ich weiß jetzt auch nicht, wann sie das geschrieben haben, die Beschreibung auf ihrer Website. Auf jeden Fall, ja, das kann ich sehr empfehlen. Also ist jetzt auch nicht gesponsert oder so. Ich habe es einfach getrunken und fand's cool. Wenn ihr den Stand mal vielleicht bei euch in der Ecke seht, hier, wenn ihr aus Hessen seid, geht da mal hin. Ist ganz lecker.
Ja, allgemein, Gin ist halt dadurch, dass du halt den Gin-Geschmack total gut steuern kannst. Ne? Gin ist ja selber kein eigener Schnaps oder so, ist ja ein reines Mazerat. Also aus ganz normalem Neutralalkohol angemischt. Dadurch kannst du den halt, was die Geschmäcker angeht, relativ gut steuern und funktioniert halt total gut, um bestehende Getränke anzureichern. Ne? Also kannst halt, keine Ahnung, einen super zitronigen Gin machen und den halt zu irgendeinem Getränk hinzufügen, wo du eine Zitrusnote brauchst und kriegst du ganz entspannt. Ich meine, der Liebel hier zum Beispiel hat mal ganz entspannte 46%.
Ui.
Ne? Also ein Whisky auf 46%, der wird schon mit Cola zu mischen, das wird schon spektakulär.
Mhm.
Den hier behaupte ich, ja, kannst du fast 1:1 mischen und ihn immer noch wunderbar trinken. Pur trinken muss ich aber sagen, aber das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge schon, bin ich vom Gin allgemein kein Freund.
Ich kenne aber auch kaum jemanden, der das wirklich macht.
Ich finde es halt immer so ein typisches, kennst du den Begriff der missverstandenen Männlichkeit an der Stelle?
Ja, ja.
Berichtigt mich, aber Gin ist einfach zum Mischen gemacht.
Also ganz ehrlich, wer trinkt denn Gin wirklich pur? Weil es gibt Sachen, wo ich es verstehen kann. Whisky kann ich verstehen, wenn man es pur trinkt. Ich kann es verstehen, wenn man halt so die typischen kurzen pur trinkt, wie Jägermeister, Wodka, Sambuca oder so.
Ja, das schottest du ja, ne?
Ja, also ja, eben. Ja, das kann ich ja verstehen. Aber ich trinke doch keinen Gin pur.
Das finde ich auch unsinnig. Ein Wodka würde ich dann einfach nehmen, wenn das ein klarer Schnaps sein soll. Ja, oder ach,
Obstler.
Ja, Obstler. Obstler auch sehr unter. Wobei, ob man Obstler jetzt unbedingt schotten muss, ist auch wieder eine Frage, ne?
Nee. Ich würde es nicht machen.
Kann auch in der Hose gehen.
Nee.
Ja, ein Schwedenkräuter zum Beispiel. Schwedenelixier, Halleluja. Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch 3-mal falsch gesagt.
Ja, das war aber auch witzig.
Ja. Und ich muss das berichtigen, ich wurde berichtigt, es heißt, es schmeckt wie ein Schlag an Hals oder ein Schlag an Hals, wie man hier in Franken sagt, oder ein Tritt an Kopf. So, nicht ein Tritt an den Hals, wie ich es falsch gesagt habe.
Oh mein Gott, das werden die Leute überleben, glaube ich.
Ich denke auch, ich wollte es nur richtig stellen, weil ich dafür schon wieder wild angepöbelt wurde in den DMs.
Ja, so bei so kleinen Sachen sind die Leute genau.
Ist ja auch in Ordnung. Naja.
Wie war dein Wochenende?
Ja, ich war bei meiner Lieblingsveranstaltung momentan, wenn es um so regelmäßige Veranstaltungen geht, dem Black Metal and Burger im Würzburger Labyrinth. Es war ein bisschen wenig los, muss ich sagen. Das hat mir schon ein bisschen leid getan fast, aber von der Veranstaltung her einfach wieder in seiner Absurdität einfach kaum zu übertreffen und einfach wunderschön. Ja, ich habe zur Exercise Infertility einen Burger gegessen, also es ist wunderschön. Ja, wie zu Hause.
Sehr gut.
Nur bestand der Burger gefühlt zu 30% aus Käse und zu 80% aus Fleisch. Ja, mir ist die mathematische Ungenauigkeit klar. Das sollte der Witz dahinter sein.
Großartig. Und, ja, sonst nichts gemacht. Erster Advent und so weiter. Hast einen Adventskranz.
Ja gut, wer das hören möchte, natürlich habe ich mit meiner dreijährigen Tochter den ersten Advent gefeiert. Wir versuchen dir gerade zu erklären, was Weihnachten ist, einen Adventskalender einzuführen. Das sind ja alles so Sachen, die dann da eine Rolle spielt. Aber ansonsten so, ja, es ist ja nicht so, ihr dürft euch nicht vorstellen, nur wenn ich nichts von Aktivitäten am Wochenende erzähle, sitze ich nicht zu Hause und gucke die weiße Wand hinter mir an oder den tollen Kupferstich, sondern schon verbringe ich in der Regel einfach Zeit mit der Familie.
Ja. Kann man ja auch mal sagen. Ist ja nichts, muss ich nicht dafür schämen.
Ich glaube einfach nicht, dass das fürs Internet interessant ist, wenn ich euch erzähle, dass ich fast alle Spielplätze in der Umgebung durch habe und einfach, du musst wirklich einfach aufpassen, dass Ende November, dadurch, dass es nicht mehr gefriert so richtig, jetzt war es letzte Woche auf dem Gefrierpunkt, am Wasserspielplatz die Hähne noch auf sind. Und das ist halt einfach wirklich kreuzgefährlich, wenn ihr mit einem Kind da unterwegs seid, die machen das auf und machen sich einmal komplett nass, das ist halt, ja, könnt ihr direkt wieder nach Hause fahren.
Echt? Das war noch offen?
Ja. Also vor zwei Wochen, muss ich sagen. Ich meine, der Spielplatz ist von mir jetzt, weiß ich nicht so, vielleicht 25 Gehminuten entfernt, von daher alles gut, aber
Gehminuten für einen Erwachsenen oder Gehminuten für einen Erwachsenen mit Kind?
Für einen Erwachsenen mit Buggy.
Okay.
Madame läuft doch nicht.
Ja.
Ich meine, ja, am Kindergarten, im Kreisrennen, ja klar, gerne, aber dahin laufen?
Ganz ehrlich, du hast nur einmal im Leben, naja gut, je nachdem, wie dein Leben läuft, im Altersheim hast du dann wieder die Chance, aber also du hast lange nicht die Chance mehr, rumgefahren zu werden, das muss man ausnutzen.
Könnte man jetzt einen sehr geschmacklosen Witz über paralysierte Menschen machen, aber das lassen wir an der Stelle.
Wie der Humor da in dieser einen Folge, wo er im Altersheim ist und so, was? Woran hängt dieser Mann da? Er hängt an einem Beatmungsgerät und ich muss meine eigenen Lungenflügel benutzen? Ja, ich bin leicht zu erheitern, was das angeht.
Ja, es ist ja auch, naja, also so Humor, der so ein bisschen drüber ist, bin ich auch ein großer Freund von.
Aber jetzt haben wir ja schon das Wochenende abgehakt, jetzt haben wir schon Getränke abgehakt, jetzt können wir noch die Bandshirts, und bei dir sieht man diesmal das Bandshirt ganz gut, finde ich.
Ja, ich habe eine neue Kameraperspektive, weil Adrian mich gezwungen hat, man würde zu viel Decke sehen. Naja, es ist übrigens mein Shirt von dem Konzert aus Sachsen, das Granitader-Shirt. Ich bin eigentlich, ist das ein Logo-Shirt, ne?
Klingt auch wieder wie ein Schnaps.
Ja, das könnte man meinen. Vielleicht denken sie ja mal über den Merchandise-Schnaps nach. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Logo-Shirts, deswegen weiß ich gar nicht so ganz hundertprozentig, warum ich es mir gekauft habe, aber ja, ist doch ganz schick.
Ich habe auch ein Logo-Shirt an. Ich bin auch kein Fan von Logo-Shirts und habe auch ein Logo-Shirt an, und zwar von Plasma, der Frankfurter Death Grind Band.
Und die haben übrigens was mit Granitader gemeinsam, aber sag erst noch was.
Ich habe das Shirt zweimal. Das Witzige ist, ich habe mir das Shirt einmal gekauft, als ich sie live gesehen habe. Und dann habe ich irgendwas mit denen gemacht zusammen. Wir haben, glaube ich, noch mal zusammen gespielt. Und dann im Nachgang hat mir der Sänger, der Gitarrist gemeint, so, ja, brauchst du noch ein Shirt von uns? Ich so eins von euch, aber schick gerne mal rüber. Und dann hat er mir genau, er hat mehrere Motive und er hat es geschafft, mir genau das gleiche Motiv zu schicken.
Ist das eine T-Shirt-Verlosung?
Jetzt hatte ich schon, ich weiß nicht mehr, welches ich jetzt seltener anhatte.
Nein, Spaß beiseite. Plasma macht das, was Granitader übrigens auch macht, was ich immer ein bisschen merkwürdig finde. Die ganze Band hat eine Verkleidung an, ja, nur der Sänger nicht.
Ja, genau, stimmt.
Und das ist einfach so ein Konzept, was ich so nicht so richtig verstehen werde auf meine alten, sturen Tage.
Mhm.
Schon. Aber die Leute werden sich was dabei denken. Ich finde das deutlich angenehmer als eine komplett in Schale geworfene Band, was Bühnenoutfits etc. angeht, was wir da verhalten. Da gibt es ja eine Folge drüber, ich glaube sogar mittlerweile fast zwei. Und nur der Schlagzeuger hat kurze Hosen an und trägt keinen Corpse-Band jetzt zum Beispiel. Das finde ich auch immer richtig wild.
Es gibt ja diesen alten Gag da auch von Beavis & Butthead, wo sie sich ein Muscle Fate-Video angucken und sagen, guck mal, ey, das sieht aus bei denen, als hätte einer in der Band gesagt, lass uns doch beim nächsten Gig irgendwie alles schminken und verkostümieren. Und alle, ja genau, geile Idee. Und dann ist King Diamond der Einzige gewesen, der es umgesetzt hat. Und alle anderen haben gesagt, so Mann, du Idiot, das war doch nur ein Witz.
Ja, also es gibt so eine Band, wo ich mich mittlerweile darüber nicht mehr wundere. Und das ist einfach Desaster.
Mhm.
Also, aber ansonsten, macht einfach alle, was ihr wollt, ist mir egal. Aufregen werde ich mich trotzdem.
Das Schöne bei Desaster ist, dass dadurch immer alle Charaktere in der Band so ein bisschen ihren eigenen Charakter haben. Das ist ein bisschen wie, als wäre das so ein Road-Movie-Comedy.
Ja, so ein
Heavy Trip.
Ja, ja, schnell, lasst uns eine Band gründen. Aber du da und du da und du da, kommt mal her.
Der eine ist der versoffene Thrasher, der andere ist der elitäre Black-Metaler und dann ist noch einer dabei, der ist irgendwie nur so am Horrorfilm gucken und der Death-Metaler von denen. Aber ist ein bisschen ganz softer.
Ja, hat zieht wahrscheinlich Kuscheltiere aus dem Automaten. Ah, nee, das ist eine andere.
Genau. Das ist eine andere Band. Wunderbar. Wow, guck mal hier. Sind wir schon. Jetzt ist wieder Zeit, um Zeit zu verlieren. Jetzt sind wir so schnell durchgekommen. Jetzt können wir ein bisschen Zeit verschwenden in der Sektion Kommentare kommentiert.
Na. Unsere Community, also da verschwenden wir doch keine Zeit.
Ja, wir verschwenden keine Zeit, Kommentare vorzulesen. Aber das ist ja auch mit Abstand der geringste Teil dieser Kategorie. Die meiste Zeit brabbeln wir einfach und kommen vom Thema ab.
Ja, das ist leider richtig. Das ist leider richtig, ja. Möchtest du anfangen oder soll ich? Wie hättest du es gern?
Je nachdem, hast du einen Kommentar oder nicht?
Ich habe ihn direkt griffbereit, den guten Moro Baljan.
Dann lese vor.
Sollte man ein Metal-Label gründen, mit Fragezeichen, in Anbetracht der Tatsache, dass es so viele Bands gibt und man jetzt schon nicht mehr hinterherkommt, sich mit sämtlichen Veröffentlichungen zu beschäftigen, braucht es aus meiner Sicht auch nicht noch ein Label. Wir sollten uns einfach auch mal bewusst machen, dass es unzählige Bands und Künstler gibt, die vielleicht ganz gut sind, jedoch im Großen und Ganzen keine wirkliche Relevanz haben, außer in ihrem Umfeld. Das Bedürfnis, einen physischen Tonträger von seiner Kunst in den Händen zu halten, kann ich sehr gut verstehen. Doch kann ich mir gar nicht vorstellen, wer alle diese ganzen Veröffentlichungen überhaupt kaufen soll. Den Gedanken, da als Band ehrlich zu sich selbst zu sein, teile ich.
Ja.
Die Definition von den Finger in die Wunde legen, oder? Also es ist ja ein bisschen genau, wie du sagst, ne? Ja, wer soll das alles kaufen? Wer soll das alles hören? Du kommst mit dem Hören schon nicht hinterher, geschweige denn mit dem Beschäftigen. Jetzt sollst du auch noch alles kaufen. Ja,
schwierig. Ganz ehrlich, kaufen ist erstmal gut. Kauft erstmal unsere CDs. Wenn ihr sie hört, ist egal. Das spielt keine Rolle.
Genau. Erstmal kaufen, das ist gut. Gab das nicht früher, das haben wir auch nicht erwähnt, ne? Es gab früher dieses Abo-Modell.
Du battlest mal im Buchclub. Du bekamst einfach immer jeden Monat irgendwas zugeschickt. Du musstest dich entscheiden, sonst bekamst du irgendwas zugeschickt.
Ja. Das gab's, meine ich, bei Labels? Naja, egal. Bei der Mehrzahl von Plattenfirmen auch. Komme ich nur gerade nicht mehr drauf, welche das so quasi bis zum Absurdum getrieben hat. Finde ich auch eine witzige Idee eigentlich.
Mhm.
Wir sind ein Label, kauf alles, was wir sagen, oder du bekommst gar nichts von uns. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber tatsächlich, das ist aber gut. Die Frage ist eher, Moro Baljan ist eigentlich eher, sollte man eine Band gründen? Oder sollte man als Band was ausbringen? Aber braucht man als Band überhaupt noch physische Datenträger? Weil, so wie ich das bei ihm so ein bisschen raushöre, hat das ja auch mit Gründen der Nachhaltigkeit zu tun.
Bei einem Hobby, also bei Leidenschaft über sinnvolle Dinge zu sprechen, ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Also.
Naja, aber da sind wir doch heutzutage. Ich meine, man diskutiert ja auch darüber, muss man irgendwie dreimal im Jahr in Urlaub fliegen? Ich meine, wenn dein Reisen dein Hobby ist, dann darf man auch darüber diskutieren.
Und ja, aber es geht halt niemandem was an.
Ja, aber ich habe aber auch schon letztens irgendwie über die Nachhaltigkeit in der Metal-Szene Videos und auch Meinungen gehört und so, dass die Metal-Szene gar nicht mal so nachhaltig ist, was so die Touren angeht,
null.
Wie viele Tonnen CO2 da verursacht werden und so weiter. Man könnte theoretisch über solche Sachen auch mal diskutieren, aber im Vergleich, sind wir mal ehrlich, im Vergleich zur weltweiten Konsumterror, den wir haben und Industriewahnsinn und da macht das halt keinen Unterschied. Ne?
Ja, und so ist das einfach du wirst als Metal-Fan halt einfach nicht die gleiche CO2-Bilanz hinbekommen wie, weiß ich nicht, Siemens.
Ja, genau. Oder AIDA. Vor allem auch noch schlimmer, das musste man ja auch mehr herausheben, was ich letztens gelesen habe, Privatflüge. Also, dass auch diese Privatjets fliegen ja auch teilweise leer durch die Gegend, damit die ja auch an dem Ort sind, damit die Person, die sie auch nehmen will, dann auch wieder zurückfliegen kann, weißt du, so, dass sie schon bereitstehen. Da kann man sich übrigens bei diesen Leerflügen auch chartern, kann man sich mit einbuchen. Da kosten die Tickets zwar immer noch fünfstellig, aber hey, kannst du sagen, ich fliege Privatjet nach XY.
Das ist, also ich habe das nie so richtig verstanden. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema wahrscheinlich, weil es doch so weit weg von meiner Realität ist. Ich verstehe den Sinn eines Privatflugs, verstehe ich nicht. Zumal die ja statistisch, da darf ich mich jetzt berichtigen, wenn ich da jetzt komplett falsch liege. Aber statistisch ist ein Privatflug, soweit ich weiß, deutlich gefährlicher als ein Linienflug.
Ja, man hört es häufiger, als die abstürzen.
Ja, natürlich, weil es sind ja kleinere Maschinen, es sind oft kleinere Flughäfen, es sind oft Piloten, die sich was dazu verdienen. Flugzeuge sind halt lange nicht so automatisiert wie die großen Airbusse. Ja, was ist die Mehrzahl von Airbus? Jetzt ist schon das zweite Wort innerhalb von 10 Minuten, wo ich die Mehrzahl nicht weiß.
Airbusse.
Airbussi? Ich möchte Airbusen einführen. Ich bin mir relativ sicher, es heißt Airbusen.
Mhm.
So. Naja, aber wie gesagt, es ist so einfach so weit weg. Was soll ich dazu irgendwas sagen? Es ist ein bisschen mir, als würde ich über die Nachhaltigkeit von der Formel 1 reden würde. Ich habe in meinem Leben nicht ein einziges Rennen der Formel 1 gesehen und das interessiert mich auch nicht.
Nicht mal als Kind?
Nein, null.
Ich hatte als Kind keinen
Fernseher. Ja, ich hatte keinen Fernseher. Als Kind.
Traurig. Ich hatte nichts außer einem Fernseher.
Ja gut, bei euch im Westflügel war halt auch einfach, na gut, ich höre jetzt.
Ja, aber meine Anfänge waren bescheiden. Ich habe mich hochgearbeitet, meine Anfänge waren bescheiden. Das möchte ich mal hervorheben.
Ja,
Ich hatte nicht.
Wir hoffen wohl nicht.
So, ich lese
mal lieber. Damit muss ich aufhören, das hassen Leute, wenn ich das mache.
Ich lese, ja, ist auch nicht cool. So, was wollte ich jetzt vorlesen? Ach so, ich fand's witzig. Die Lupus Luna hatte was zum Thema die Festung in Würzburg geschrieben, weil du ja gesagt hast, dass sie, also viele Geschichtslehrer denken, dass sie nie eingenommen wurde, aber natürlich Gustav Adolf von Schweden hat sie ja dann mal eingenommen im 30-jährigen Krieg. Mhm. Und sie hat dann noch zugeschrieben, das ist ja wie bei der Schlacht um Hells Klamm, wurde nie eingenommen. Geschichtshintergründe höre ich immer gerne. Und das hören wir natürlich auch gerne und werden sie immer wieder nachliefern, wenn wir können. Ja, bei Bier ist es halt immer ein guter Aufhänger. Ich könnte zum Beispiel auch über bei König Ludwig könnte man ja auch über Ludwig II. Reden. Aber.
Was? König Ludwig II. Hat der irgendwas? War er nämlich gar nicht.
Ah, ich glaube, der hat die CSU gegründet. Irgendwas war da.
Ja. Auch.
Ich glaube, Markus Söder fühlt sich ein bisschen wie die Wiedergeburt von Ludwig II.
Nee, der hat sich als Bismarck verkleidet beim Zürchheimer Faschingszug.
Hat der sich nicht auch schon mal als Ludwig verkleidet?
Au, das ist eine sehr gute Frage. Als Shrek kann ich dir sagen.
Als Marilyn Monroe?
Ja, und da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber Markus Söder gibt Geld für seine Kostüme aus und das finde ich sympathisch.
Aha, guck hier.
In der Tat, okay, ich will gar nichts gesagt haben.
Also, ich meine, sein Bart heutzutage passt ja auch wunderbar dazu, den er trägt.
Ja, aber man muss es sagen, ne? Also so, ich sag mal, exzessive Bausucht kann man jetzt dem Herrn Söder nicht vorwerfen.
Nein, aber ja, so ein bisschen der Persönlichkeitskult.
Ja, gut, einem König gesteht man es noch ein bisschen mehr zu als einem Ministerpräsidenten, oder?
Allerdings muss man auch sagen, dass König Ludwig da vielleicht so ein bisschen aus seiner eigenen Zeit gefallen war. Ich meine, er war ja so 18, 60er, 70er gelebt, so in der Zeit. Das war ja schon eigentlich drüber. Da war es ja eigentlich schon vorbei, so mit der großen Zeit der europäischen, ja, absolutistischen barocken Herrscher und so weiter.
Ja, ja. Und hat er sich nicht auch absurd verschuldet?
Ja, ich meine, das war ja nicht günstig, seine ganzen Prachtbauten. Das hat ja...
Es gibt schon einen Unterschied zwischen nicht günstig und I burn a shitload of money, ne?
Ja. Also Bayern war ja dann auch ein bisschen abgebrannt und war ja dann auch ganz gut, dass Preußen, also hat es Preußen auch ein bisschen einfach gemacht, da so ein bisschen so, sich da ein bisschen so reinzuzwingen in den deutschen Staat.
Habe gemeinhin recht wenig Mitleid mit dem bayerischen Staat, muss ich dir ehrlich sagen. Von daher gut, aber es hat sich ja auch refinanziert in Bayern, das müssen wir auch mal dazu sagen.
Ach so, man kann einen Geschichtsfakten raushauen, wenn wir gerade bei Bayern sind. Weißt du, warum die Pfalz, also der Teil von Rheinland-Pfalz, früher zu Bayern gehört hat?
Ich hätte das einfach auf so typisch monarchische Themen gesteckt, einfach irgendwelche Hochzeiten etc. in Königshäusern untereinander.
Es war sehr spät, Napoleon.
Ach, na klar.
Napoleon war das. Der hat das nämlich hier so gesagt, so danke Bayern, dass ihr mir, also Bayern, die haben ja auch sich mit, Napoleon hat sich mit Bayern verbündet und
Ich kenne einen Landstrich, der daraufhin an Bayern verschenkt wurde.
Ja.
Habt ihr euch mal gefragt, warum Unterfranken und Frankreich? Nein.
Aufgrund der Loyalität der hier von Bayern und so weiter und den dortigen Truppen gab es dann als Geschenk da noch die Pfalz. Deswegen. War ja früher auch im Mittelalter Pfalzgraf bei Rhein und so weiter. Kurfürstentum hat den deutschen König mitgewählt. Also eigentlich relativ unabhängig und noch relativ stolz und so weiter und dann einfach später an, als Trophäe an Bayern verscherbelt.
Was soll man sagen?
Ja, genau. So viel Geschichtsfakt dazu aus so einem kleinen Kommentar rausgeholt.
Hervorragend. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Palaver den zweiten Kommentar vergessen rauszusuchen, aber ich überbrücke ein bisschen Zeit. Wir finden ihn. Ich könnte den Rotgar jetzt nutzen, um schamlos Werbung zu machen. Ja, die Tonträger von Anheim sind leider gerade nicht bestellbar. Ich bitte euch um ein bisschen Geduld. Wir haben etwas Schwierigkeiten mit der DHL und Bandcamp und PayPal. Aber das ist eine andere. Es ist halt einfach so. Kommt wieder, sobald wir können. Ansonsten, wer gar nicht warten kann, ich kann, wenn Adrian so höflich ist, kann er meine E-Mail-Adresse hier einblenden, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dann kriegen wir das irgendwie gelöst. Wenn es jetzt keine 100 Leute werden, kann ich das noch so
kannst
machen.
Kannst mir ja die E-Mail-Adresse schicken, die ich auch verwenden kann, weil du weißt ja nicht, welche du für Bestellung nimmst.
Schick mir die mal. Ich habe nur eine.
Du hast nur eine E-Mail-Adresse?
Ich habe nur eine. Ja, gut. Nee, das stimmt nicht. Ich habe zwei E-Mail-Adressen. Die zweite habe ich aber das Passwort verloren. Das benutze ich ausschließlich für Spam-Geschichten. Das ist dann immer blöd, weil du dann manchmal E-Mail-Adressen bestätigen musst. Da scheitere ich dann immer dran und muss dann meine richtige nehmen. Aber ich habe tatsächlich nur eine E-Mail-Adresse.
Das ist so nicht schlecht.
Ja gut, ganz theoretisch, du hast, wenn du Apple nutzt, halt quasi kannst du, also iCloud. Verschleierst du die halt immer, ne? Mhm. Genau. Aber da ist er, der Herr Fichthofen. Grüße Ron Fichthofen. Ich will immer aus irgendeinem Grund Ron von Fichthofen sagen. Was ist nur Ron Fichthofen? Ja. Nur ein Kommentar für den Alkoholismus, bis ich kapiert habe, dass der Algorithmus.
Ja, ich auch. Ich habe auch
ist das gedacht, aber Alkoholismus, was ist denn jetzt schon wieder los? So viel haben wir doch gar nicht getrunken.
Ja, Folge. Genau.
Aber ich finde den Gedanken dann noch ganz gut. Bin erst bei Minute 38, aber die Rezession respektive Meinung folgt definitiv, um euren Anspruch an die Hörerschaft in der selbst reflektierten und differenzierten gerecht zu werden. Vorab ein Danke für die Folge. Lieber Ron Fichthofen, wie lange ich gebraucht habe, deinen Kommentar zu verstehen, was du uns sagen wolltest. Aber vielen Dank für dieses herrliche Kompliment.
Ich fand's auch schön. Es hat mich auch sehr gefreut. Aber ja, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen gebraucht hat, bis er den Algorithmus-Alkoholismus-Gag da zusammengebracht hat. Ist ein guter Gag, liegt nur daran, dass wir nicht immer können.
Ja, und vor allem, du darfst das nicht vergessen, ich höre den Podcast ja auch dann am Sonntag immer zum ersten Mal. Und muss mich nebenbei noch auf das Gesagte konzentrieren und zu gucken, ob ich wieder irgendwas gesagt habe, wo ich dann mich hinterher noch jetzt noch eine richtige Stellung schnell tippen muss.
Ich sollte dir einfach mal die Tonspur schicken, bevor ich schneide.
Ach, so bevor du, ja, keine Ahnung, funktioniert. Also, wie immer das Don't fix what's not broken.
Wie du möchtest.
Alles gut. Bisher hat es doch immer ganz gut geklappt. Wir haben bisher, glaube ich, noch niemanden gedoxt, noch niemanden outgecallt, der es nicht wollte. Und ich glaube, runternehmen und rausschneiden müssten wir bisher auch noch nie irgendwas.
Nee, das musste ich tatsächlich nur schon bei Total Mosh Sport, aber hier musste ich es tatsächlich noch nicht machen.
Ja, nur ich habe ab und zu noch, als der Schlagzeuger Grosas noch bei uns gespielt hat, ab und zu aus Versehen seinen Namen gesagt, da musstest du dann immer einen Entenquaken drüber machen.
Ja.
Weil es würde euch überraschen, der wird nicht mit DHZ angesprochen, wenn man ihn irgendwo trifft.
Hm. Das ist überraschend für viele.
Ja, verrückt.
Jetzt sagt noch, dass JJ nicht wirklich JJ heißt von...
Doch, von Harakiri.
Ja,
irgendwann, wenn man nicht mal betrunken trefft, ich kann eine ganz tolle Geschichte mit, also nicht über JJ, sondern wo JJ eine Rolle spielt, erzählen. Die kann ich leider nicht öffentlich erzählen. Also wer mich mal trifft, darf mich gerne auf die Geschichte ansprechen bis heute. Kennt ihr das, wenn so Geschichten so in deinem Kopf nochmal ablaufen, so aus dem Nichts, und die einfach völlig aus dem Nichts einfach grinsen müsst, weil das einfach eine lustige Geschichte war.
Ja, logisch.
Herrlich.
Weißt du, was mich übrigens, aber auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind, mit den Pseudonym, es nervt mich immer, wenn ich Darkthrone-Interviews lese und Fenris sagt in den Interviews, ja, Ted macht dies, Ted macht jenes. Ich so, nenn ihn doch Nocturno Culto. Macht den Leuten doch nicht ihre Immersion kaputt.
Boah, das schmeckt wie Billigbier vom Bahnhof.
In dem Sinne, ein Prost für den Pilsator.
Oh, Kein Wunder, dass diese ehemalige größte Brauerei Deutschlands pleite ist. Bah.
Ich lese jetzt nochmal schnell einen vor.
Ja, Verzeihung.
Ich habe nämlich jetzt hier noch den Horatio Hufnagel. Horatio Hufnagel, ein großartiger Name. Vielen, vielen Dank.
Auch noch nie gehört. Danke für deinen ersten Kommentar.
Er hat bei Minute 34 in der letzten Folge kommentiert, als du gemeint hast, dass Taylor Swift eigentlich Alexis in Texas heißen sollte oder Alexis Texas heißen sollte. Und da ist mir natürlich im Nachhinein auch aufgefallen, ich so, Moment, das war doch anders. Und er sagt, ja, das ist doch bei Hannah Montana das passiert. Das war
Hannah Montana, ja.
Hannah Montana, das war ursprünglich, glaube ich, Alexis Texas heißen sollte. Das ist doch Miley Cyrus. Und ich so, ja, das ist Miley Cyrus, ganz genau. Und ich habe natürlich geschrieben, das macht Sinn. Montana, Texas, wenn ja beide US-Staaten, lügen an die mal wieder on the loose.
Wenn ich an die Szene, ich sag ja sogar am Anfang Miley Cyrus. Und dann ist mir eingefallen, nein, die hieß ja schon immer Miley Cyrus, weil sie den Namen ihres Vaters Billy Ray Cyrus benutzen wollte. Hm. Aber ja, sie war ja mal Schauspielerin in einer Rolle, das macht sie nichts.
Richtig. Habe ich aber auch nicht so schnell. Ich meine, das ist jetzt, denke ich, das sind Dinge, wo ich mal sagen würde, das verkraften die Leute, dass wir da jetzt nicht so firm drin sind.
Ja, ich gebe zu, ich bin kein Swiftie.
Nee, ich auch nicht. Übrigens, noch ganz kurz, bevor wir ins Hauptthema gehen, ich habe ja noch die Abstimmung. Ich habe mal wieder, nach längerem mal wieder eine Instagram-Abstimmung gemacht zum letzten Thema.
Und die Spender müssen wir auch Danke sagen.
Das kommt ganz, bevor wir ins Hauptthema gehen.
Hervorragend.
Ergebnisse der Abstimmung, ich hatte ja gefragt, so brauchen wir heutzutage Metal-Bands eigentlich noch Labels? Ist das irgendwie noch antiquiert oder ist es noch aktuell? Und jetzt haben 22% gesagt, ja, sie sind unverzichtbar. 18% haben gesagt, nein, deren Arbeit kann man auch selbst machen. Und wie immer, die überwiegende Mehrheit hat die Middle-of-the-Road-Antwort genommen. 60% sagen, aber in einer gewissen Größe braucht man eins.
Ich finde es doch krass, dass 22% wirklich sagen, sie sind unverzichtbar. Ja. Also ich behaupte, in der Metal-Szene würde genau gar nichts passieren, wenn morgen alle Labels weg wären. Also es würden ein paar Bands verschwinden, die sich echt nicht kümmern können. Und viel Mittelbau würde wegbrechen. Okay, vielleicht stimmt das nicht, was ich gesagt habe, wenn ich nochmal drüber nachdenke.
Ich glaube, dass unverzichtbar, das ja. Ne? Also wenn
das
ist
ein sehr großes Wort, ne?
Das ist, ja, ich meine, ich mache das ja absichtlich. Ich mache immer eine ausgewogene Antworten und zwei total absolute Antworten. Und man kann es dann, ich kann den Ansatz ja verstehen, man kann natürlich auch sagen, sie sind unverzichtbar, weil, ganz ehrlich, Bands, die kein Label haben, sind in 9 von 10 Fällen verzichtbare Bands. Und das sage ich jetzt als jemand, der selbst in der Band spielt, die kein Label hat und mit jemandem redet, der aktuell auch sein Zeug ohne Label rausbringt. Aber so wirst du ja auch oft gesehen. Ne? Also wir hatten ja auch Kommentare, wo Leute gesagt haben, du schickst eine CD ohne Label an ein Magazin und es gibt genug Reviewer, die das Ding dann einmal hören, wenn überhaupt, oder sich sehen, ja, kein Label, ja, kommt auf den Stapel, keine Ahnung.
Ja, schon, aber ich finde das halt, ich finde das in Zeiten, wo man halt diese Vorauswahl brauchte, verstehe ich das. Aber heute, dir kommt eine Band, also du triffst irgendwie auf eine Band, du siehst sie live, du liest irgendwo den Schriftzug und findest ihn interessant. Okay, es wird dir bei Shuffle, bei Spotify reingespielt, etc., so wie es mir bei Zorza zum Beispiel passiert ist. Es kostet dich ja wirklich keine 4 Sekunden, über diese Band zu recherchieren. Das war natürlich anders zu den Zeiten, als das noch nicht ging. Dann warst du froh, wenn irgendjemand, der Golddigger hieß das, weiß nicht, ob das ein feststehender Begriff ist. Also wenn sich irgendjemand diese Arbeit gemacht hat und diese hunderten Demo-Tapes, die alle im Proberaum aufgenommen wurden, mit einem einzigen Mikrofon in der Mitte vom Raum, da warst du ja froh, wenn sich jemand da durchgewühlt hat. Heute kannst du das ja innerhalb von Sekunden und Minuten selber machen. Ja, und vor allem in einer Qualität, das ist auch so ein Thema, was mir dann hinterher gekommen ist. Die Qualität war ja früher auch wesentlich schlechter. Du brauchtest ja wesentlich mehr musikalischen Sachverstand, aus einem Demo, das du dir als Band leisten konntest, herauszuhören, ob da Potenzial drin steckt oder nicht. Mhm. Als heute, wo du mit, es gibt so viele YouTube-Videos, also wirklich, schaut sich einfach mal an, wie du mit kostenlosen Plugins quasi eine Major-Produktion hinlegen kannst. Das ist ja vielleicht seit 20 Jahren möglich, wenn überhaupt.
Ja, ich habe mir heute übrigens auch nochmal, wo du es gerade sagst, ich habe mir heute auch nochmal diesen Vlog angeguckt von Save Yourself bei Corrupted Blood. Ja, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu verfolgen, weil mich natürlich jetzt, nachdem wir den Podcast gemacht haben, das ein bisschen angefixt hat, wie sich das weiterentwickelt.
Adrian und sein Eskapismus.
Ja, und da haben sie auch gezeigt, wie sie auf diesem Chorfest gespielt haben. Und das sieht wesentlich unspektakulärer aus, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und also das ist jetzt auch kein Riesending, ne? Also das ist ja auch mehr so ein Hallenfestival, was jetzt auch...
Vergleich's mal mit dem New Evil Music hier Geburtstagfest.
Ach ja, das war, die Halle 2 ist schon größer gewesen.
Okay, also klein ist, ich wollte nur mal einen Richtwert kriegen.
Alle zwei sind aber auch wirklich groß. Also das war jetzt auch vergleichbar, vielleicht mit maximal mit Weiher, hätte ich jetzt gesagt.
Ach so.
Hätte ich jetzt gesagt. Von okay. Dem, was, also was jetzt, was man im Video gesehen hat.
Ja.
Hätte ich jetzt gesagt, Weihergröße.
Okay, und Weiher ist jetzt.
Es ist nicht winzig klein, aber es ist auch nicht riesengroß, muss man ganz ehrlich sagen.
Nee, man sieht, ich finde, wenn du das Scooterlachs-Konzert hast, ja, glaube ich, in Weiher, wenn ich mich richtig erinnere, auf deinem Kanal. Also, wenn das interessiert, mal reingucken. So sieht ein ausverkaufter Live-Music-Hall aus.
Ha? Es gibt ein. Ich habe einen Livestream habe ich mal gemacht, wo ich in Weiher ein Guter Lachs-Konzert war. Ich gebe aber dieses Interview mit Guter Lachs und dem Konzertbericht, das ist aus Weinheim.
Ah.
Aus dem Café Zentral. Die sind nicht weit auseinander, die Locations, aber es sind unterschiedliche Locations.
Ah, weh und weh. Das bringe ich auch gerne durcheinander.
Ja, das ist alles da im so Rhein-Neckar. Das ist alles um Mannheim, Heidelberg. Das ist alles die Ecke da unten.
Okay, dann lassen wir das.
Genau. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, sie haben da auch gezeigt, dass sie da so die ganzen Sachen einspielen, weißt du, so spielen die mit Trigger, glaube ich, und die ganzen Samples werden eingespielt. Die haben da einfach einen Laptop auch stehen, ne? Also nee, einen Gaming-PC, einen alten, bauen sie da auf und der darüber kommt, wird das dann alles dann auch gesteuert und so weiter.
Ja, Modeling-Technologie, es ist ja. Ja, wir haben jetzt keinen PC dort stehen, aber ich sag mal so, ne, unser In-Ear-Rack wird auch mit dem iPad gesteuert.
Ja gut, das ist ja im Grunde nicht viel anders. Ne? Also ob man jetzt ein iPad oder ein PC da stehen hat, das ist ja...
Ja, und also Live-Player heißt das Ding, was wir benutzen. Musiker wissen jetzt Bescheid. Das, also.
Es ist ja auch nicht verwerflich. Ich kenne, wenn du mal guckst, auf der Bühne stehst, ob du, wenn du jetzt mit anderen Bands spielst oder einfach nur in der ersten Reihe wartest, während umgebaut wird, wie viele Bands, egal von Core bis Black Metal über Death Metal, Grindcore, wie viele Laptops oder Computer an der Seite, neben der Bühne oder sowas stehen haben für eben solche Sachen. Das ist völlig normal geworden. Das ist wie, wenn jemand einen Monitor dabei hat oder ein Amp oder so.
Ja, oder also ein Laptop ist ja wirklich gar nicht so wahnsinnig. Also
ja.
Schon, keine Ahnung, schon wenn du sagst, hier, also so ein typisches, wenn du viel in Jugendzentren spielst, ist so Licht so ein Problem. Und manchmal ist es halt wirklich einfach, deutlich einfacher, weil es gibt, entweder gibt es niemanden fürs Licht oder es gibt irgendwelche Sozialpädagogen, die da versuchen, was weiß ich, Entspannungstherapie noch zu machen mit irgendwelchen orangenen, na egal. Ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Es ist manchmal ganz gut, den Leuten vor Ort einfach zu sagen, macht's Licht aus und wir steuern die Lichtshow. Der Schlagzeuger steuert die vom Laptop aus zum Beispiel. Oder auch manchmal für kleine Live-Mitschnitte, ist manchmal auch eine gute Idee. Aber wie gesagt, wir machen das alles über ein Rack. Egal.
Ja.
Gear Talk interessiert bei unserem Podcast nicht so viele.
Was? Das, ich weiß, das ist hier ein Herzensthema und das würden wir auch
nochmal
machen.
Ich weiß.
Das werden wir auch nochmal machen. Da werden wir uns aber, da müssen wir uns, wie gesagt, müssen wir einen coolen Gast holen, das schaffen wir noch. Und dann machen wir das. Übrigens, jetzt noch an der Stelle ganz schnell, wem wollen wir danken? Wir wollen den Leuten wieder mal danken, die uns netterweise gespendet haben. Wie gesagt, kein Muss, aber trotzdem vielen, vielen Dank an den Ghoul-Kater für 5 Euro, an den Christian123 für 5,99, an Dr. Now für 5 Euro und wie immer an Black Metal Noob Bassist für 2,49 € für die Getränke. Es war jetzt nicht hundertprozentig sein Thema gewesen, aber trotzdem gut unterhalten gewesen. Vielen, vielen Dank an euch. 4. Much appreciated, wie man so schön sagt. Groß. Gut, wollen wir jetzt haben wir so viel Zeit verbraten, 3/4 Stunde. Wollen wir ins Hauptthema gehen, mein Lieber?
Ja, und die Einleitung überlasse ich zu 100% dir, weil den griffigen Titel, den du mir geschickt hast, der hat mittlerweile, glaube ich, 3 Nebensätze.
Griffiger Titel ist es ja nun wirklich nicht. Also der griffigste Titel, den ich mir erst überlegt hatte, ist, hat die Musikindustrie die Jugend verloren? Das ist, oder vor allem gerade, wenn man es jetzt runterbricht auf unsere Musik, hat die Gitarrenmusik die Jugend verloren. Denn, und das lass mich mal ein bisschen da ausholen, ist, mein Gedanke, den trage ich halt schon ein bisschen länger mit mir herum, ist, gerade wenn man halt auch so in diesem Internet, YouTube, Gedöns, Anführungsstrichen Content Creation und so weiter drin ist, denkt man sich halt oft, wieso wird es einem so verflucht nochmal schwer gemacht, Content für Metal oder für Musik generell zu machen, ne? Also oftmals denkst du dir so, oh, guck mal hier bei Filmen, bei Videospielen und sonst was, da arbeiten die so viel enger miteinander zusammen. Du kriegst Material zur Verfügung gestellt, was du in deine Videos einbauen kannst. Du kannst die Spiele zocken und direkt zeigen und so weiter. Bei Musik Ja, klar, du kannst Interviews mit Bands machen, du kannst auf Konzerte gehen und da einen Vlog filmen oder sonst was. Aber so was Einfaches wie einfach mal quer einen Song einzublenden, Bruchstücke aus Songs, um darüber zu reden, ist von Haus aus nicht so einfach. Klar, man kann sich für eine Reaction irgendwie dann vorher mal freischalten lassen, aber da muss man ja, hatten wir letztens, Kontakt mit Promotern haben, mit Labels, mit der Band selber, muss das vorbereiten, damit man gewhitelistet wird, damit das nicht direkt gesperrt wird oder demonetarisiert wird. Und versteht mich nicht falsch, das soll jetzt nicht wieder so heißen, ne? Das geht hier nur um Geld und so weiter. Nee, aber es gibt halt vielen Leuten, die wollen vielleicht da sich was mit aufbauen, wollen was mit damit machen und so weiter. Und dann denkt man sich halt, ja, Musik ist halt nicht das lukrativste Thema auf YouTube. Da gehe ich halt auf eins der anderen Sachen, wo ich eher Sachen benutzen kann und frei verwenden kann. Und da fällt die Musik dann halt gerade so ein bisschen hinten runter, weil man da sehr an alten Strukturen festhält. Wie, nee, ich möchte nicht, dass meine Musik einfach genommen wird. Ich streik das weg, ich sack mir da das Geld ein und sonst irgendwas. Auch hier kann man immer wieder kommen mit, ja, es gibt doch das Zitatrecht, wenn man drüber redet, ist es doch okay. Ja, wen interessiert deutsches Recht, wenn es um Monetarisierungsmodell bei YouTube geht? YouTube macht das halt, wie sie sich das halt selbst mit denen in Absprache zusammengeregelt haben. Und da bist du dann auch ein Stück weit raus. Und da muss man jetzt halt mal fragen, das machen die seit Jahren so. Es ist auch vieles besser geworden. Es ist nicht alles so ganz furchtbar, wie es am Anfang mal war. Aber man muss trotzdem sich darüber mal unterhalten. Über die jahrelange, ich glaube, wie lange haben wir jetzt so diesen typische Creator-Kultur? 15 Jahre. 15, vielleicht so ein bisschen länger, 20 Jahre, 20 bis 15 Jahre.
Ich mache das tatsächlich ein bisschen an Rocket Beans fest.
Ja.
Du kannst das für Quatsch halten, aber ich finde, die bezeichnen immer ganz gut so diesen Übertritt. Ich weiß, es ist Gaming, ne? Aber diesen Übertritt vom klassischen Fernsehen Giga in rein Internet. Ich meine, die haben diesen, weiß nicht, wer das weiß, diesen Internetsender lange mit einer Sendelizenz gefahren, die sie rein rückwirkend überhaupt nicht gebraucht hätten und die viele, viele tausend Euro kostet.
Ja, ja. Auch bei Gronkh war das ja mal Thema und so weiter für seinen 24-Stunden-Stream.
Richtig, aber ja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr als 15 Jahre, oder?
Oh, nur so mal wie gesagt, ich habe auch in der Uni damals, als ich so im ersten, zweiten Semester war, so 2010, 2011, so angefangen, da habe ich es persönlich auch mitbekommen, dass das so ein großes, immer größeres Ding wird. Und ich habe so das Gefühl, das wurde halt sehr stark, dass da immer sehr viel Opposition von der Musikindustrie dagegen war. Klar, die Musikindustrie oder auch generell Bands und sonst was, Labels kommen aus einer Zeit, Anfang der 2000er, viele, die dabei waren, erinnern sich, aber viele haben es euch auch retroaktiv mitbekommen, dass halt die Musikindustrie sehr, sehr kontra war gegenüber dem Internet, weil halt diese Angst vor Urheberrechtsverletzung immanent war. Leute stellen da einfach Dinge online, die urheberrechtlich geschützt sind.
Weil, aber auch da möchte ich ein bisschen Teufelsadvokat spielen. Ein bisschen war es am Anfang ja auch so.
Natürlich.
Also das muss man mal ganz kurz vielleicht mal zur Einordnung sagen. Jetzt sind ja die meisten unserer Hörer älter als wir, die werden es besser auf dem Schirm haben. Aber die ersten echten Erfahrungspunkte von Major-Labels oder Musik oder Bands etc. mit dem Internet war, Leute stellen, genau wie du sagst, kostenfrei meine Ware dort online und die Leute laden sich's herunter. Das war ja so die erste. Und da kann man ja natürlich in der zweiten Instanz verstehen, dass sie dann besonders skeptisch waren.
Ja.
Also, ne, also die Intention war nicht von Anfang an nur destruktiv oder überheblich. So, es war einfach wirklich das gebrannte Kind fürchtet das Feuer. Dass sie dadurch natürlich, wie du vollkommen richtig sagst, ein bisschen den Anschluss verpasst haben, ist ja auch unbenommen. Also man musste sagen, Musik hat dieses ganze Thema Social Media, Influencer etc. komplett verschlafen.
Ja.
Also und da würde ich nicht mal nur von Metal reden. Der Metal ist halt nochmal grundkonservativ, bei dem dauert halt alles nochmal ein bisschen länger, aber die ganze Musikbranche hat das ja am Anfang, jedenfalls wenn ich das richtig mitbekomme, komplett überhaupt nicht ernst genommen.
Ja. Das habe ich ja auch eben versucht, damit ein bisschen dazu. Ich habe das ja extra jetzt ein bisschen größer aufgefahren, weil klar, wir beschäftigen uns hier erstlich mit Gitarrenmusik, mit Rock, mit Metal und mit den angrenzenden Genres, die da irgendwie so mit dranhängen. Aber was ich damit einfach sagen möchte, ist, ich persönlich komme ja auch, also ich bin selbst, du ja auch, so in der Zeit groß geworden, wo man halt nicht so viele Möglichkeiten hatte. Das Internet war gerade in so einer, also mal sagen, gerade in Deutschland halt in einer sehr rudimentären, jungen Form. DSL und Internetanschlüsse, mit denen man wirklich was reisen kann, gab es auch noch nicht so lange. Ja, ich weiß, das Internet gibt es auch seit den 90ern und so weiter, aber jetzt nehmen wir mal das, wo man seinen Telefonhörer auf irgendein scheiß Modem drauf drückt, damit das komische Geräusche macht und man drei Sätze für eine halbe Stunde braucht zu schicken, machen kann, nehmen wir jetzt mal raus. Weil für mich persönlich, ich habe es schon tausendmal erzählt, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in irgendwo in der Peripherie, es gab kaum Leute, die Metal gehört haben bei mir auf dem Schulhof und ja, es gab ein paar, da hat man auch ein bisschen was mitbekommen, aber natürlich auch nur so sehr gefärbten Kanal, weil die hat natürlich auch ihren Blick auf die Bands, die sie kannten und cool fanden. Und mein Hauptzugang war halt MTV. Und ich hatte auch das Gefühl, sowas wie MTV, Jugendradios. Ich habe mir auch ein paar Musikmagazine gekauft, aber das waren halt auch eher noch so. Gerade als ich so 12, 13 war, halt eher noch sowas wie die Bravo oder die, wie ist ganz Yam oder wie das, was es damals so gab.
Was man nicht vergessen darf, der EMP-Katalog hatte damals für mich auch echt noch ein bisschen Bedeutung, weil er halt auch oft kostenlos war.
Ja.
Ich bilde mir übrigens ein, dass der am Anfang Geld gekostet hat. Kann mir das irgendjemand verifizieren?
Ich glaube,
dass der nicht immer umsonst war.
Wenn du ihn bestellt hast, online oder beim EMP direkt, war der kostenlos. Aber ich glaube, im Kiosk, im Bahnhofskiosk lagen die auch aus. Aber da gab es eine Schutzgebühr erhoben, damit du nicht direkt alle mitnimmst oder so.
Okay, also ich weiß, ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich bilde mir ein, am Anfang für den EMP Geld bezahlt zu haben. Aber auch da waren ja am Anfang Interviews, Reviews etc. drin. Und das war für mich wirklich wichtig, weil für mich war hundertprozentig klar, kaufe ich mir in diesem Monat den Metalhammer, kann ich mir wahrscheinlich noch ein oder maximal zwei Musikalben kaufen. Kaufe ich ihn mir nicht, sind auf jeden Fall zwei, manchmal sogar drei drin.
Ja gut, als ich angefangen habe, mir dann Musikmagazin zu kaufen, war es natürlich super, weil da war ja auch immer ein Sampler mit da drin. Und gerade so, das für mich, weil das mal das Rockhard fand ich halt super. Klar, das Legacy habe ich mir auch ab und zu gekauft, aber ich fand den, wie gesagt, den Lesekomfort da nicht so besonders geil, weil es halt irgendwie extrem schlecht gelayoutet war. Zu kleine Schrift, zu viel Bleiwüste teilweise. Aber das Rockhard hat für mich immer eine gute Auswahl gehabt. Ich habe viele coole Bands dadurch entdeckt und vieles haben sie auch einfach gut beschrieben gehabt. Ne? Also das war ja auch die Herausforderung. Mhm. Für ein Medium, was halt nur schriftlich ist, Musik zu beschreiben, so dass sie attraktiv ist und auch, was man Lust hat, mal reinzuhören. Ich habe Def halt erstmal dadurch kennengelernt und mir gedacht, diese Band, wie die das beschreiben, das klingt geil, da muss ich unbedingt mal reinhören oder auch Celtic Frost. Und für mich war dann natürlich, ich hatte dann ja auch Internet und so weiter, es war halt so, dann ist man halt zu Kazaa und Bearshare gegangen und hat sich mal was runtergeladen, um mal reinhören zu können allein schon. Weil, was hätte man denn sonst machen sollen? Ja, kann man sagen, ja, Adrian, dann geh doch zum Karstadt, dann geh doch zum Mediamarkt und sonst was. Gut, bei uns gab es einen Karstadt, da konntest du auch in Sachen reinhören, aber die hatten jetzt damals so eine gut sortierte Metal-Sammlung, gab's da nicht, da gab's dann viel New Metal und sowas und so halt so ein paar große Sachen, aber so hier, ich möchte jetzt mal hier in Spiritual Healing oder so reinhören, hättest du halt bestellen müssen und so weiter. War halt
ja, das muss ich sagen, da hatte ich natürlich bei meinem Mediamarkt den großen Vorteil, dass der für die Musikabteilung, ich habe das ja schon erzählt, dass der Verkäufer dort selber Metal-Fan war und wirklich eine fantastisch ausgestattete Musikabteilung für Metal und auch für extremen Metal hatte. Da hat jeder Plattenladen hätte nach Hause gehen können. Also zumindest jeder in Würzburg. Heute ist das natürlich alles ganz anders. Ich weiß gar nicht, ob Mediamarkt überhaupt noch CDs hat bei uns.
Mhm.
Also wenn, dann hast du immer mal so, ne, diese Gitterboxen voll, sind 500 CDs drin und neben Autopsy steht André Rieu und ach, was weiß ich.
Genau. Ja, genau.
Aber das soll ja gar nicht unser Thema sein, da haben wir schon tausendmal drüber geredet.
Nee, das ist nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen für mich so die Basis, von der ich komme, ne? Also wo mein Denken herkommt.
Und was man sagen muss, zu dieser Zeit, die wir jetzt gerade beschrieben haben, war Musik halt auch noch deutlich identitätsstiftender, als es jetzt im Vergleich mit den neuen Medien ist. Ich finde, das damals mit dem heute zu vergleichen, musst du drüber reden, als ich Teenager war Musik, darüber hast du dich viel definiert. Da waren, ich sag's mal blöd, die Mettler mit den Mettlern, die Rocker mit den Rockern, die Punker mit den Punkern und die Hip-Hopper mit den Hip-Hopern befreundet. Heute ist das ja ganz anders. Also durch so diesen Social-Media-Gedanke, der da natürlich komplett mit reinspielt, ist das alles ja viel individualisierter. Ja? Moment, falsches Wort, egal. Ist das ja alles viel individueller für den Einzelnen. Und Musik ist als Identitätsstifter gar nicht mehr so extrem wichtig. Dazu kommt, dass dieses Nerd-Thema ja auch schon ein bisschen romantisiert wird heute. So wie ich aufgewachsen bin, wolltest du kein Nerd sein.
Ich auch nicht. Ja, ich war auch auf der Seite deswegen. Absolut nicht. Also Ich war ziemlich Außenseiter. Also ich habe mir auch noch, es war für mich, ich meine, klar, ich stand auf viele nerdige Sachen. Und mir, so wenn man heute ins Internet guckt, weißt du, so, weißt du, wie nostalgisch Leute so für Sachen sind wie Dragon Ball oder solche Sachen. Wie, was wurde ich dafür ausgelacht, dass ich sowas gut fand und so weiter?
Das war damals überhaupt nicht cool.
Nein. Und weißt also, du,
ja.
Es ist so, für mich ist das ein paar Jahre später festzustellen, dass da alle möglichen Leute, vor allen Dingen auch so Leute, wo du dir gedacht hast, so, guck mal, das ist keine Ahnung was, also so Leute, die du denkst, so, die hören halt eher Hip-Hop oder sonst was, oder gehen ins Fitnessstudio oder sonst was, aber die finden das auch voll stark und so weiter, die Serie, und denkst du so, hä? Was war denn, wo bin ich denn aufgewachsen, so ungefähr?
Jetzt, da mache ich ja immer so ein bisschen einen gefährlichen Vergleich, sowas öffentlich auszusprechen, aber so ist ja auch ein bisschen Black Metal in den 90ern. Das wird ja heute total romantisiert. Fast jeden, den ich gefragt habe, der damals wirklich dabei war, das war absolut landunter. Also da warst du froh, wenn 30 Leute zu deiner Veranstaltung gekommen sind. Und heute tun viele so, als wäre das damals das Allergrößte gewesen und sie wären alle dabei gewesen. Also ich kenne den einen oder anderen, den ich hier nicht namentlich outcallen möchte, der mir sagt, ja, aber so wie sie alle tun, wo wart ihr denn?
Ja, und von den 30 Leuten waren auch ziemlich viele kaputte Charaktere dabei. Das muss man auch dazu sagen. Die Black-Metal-Szene vor 25 Jahren bestand auch noch aus ein Stück weit aus anderen Charakteren, als sie es heute besteht. Heute ist es ja gefühlt viel gesitteter, viel gefestigtere Menschen. Damals war das ja auch vielleicht aufgrund des Alters, dass viele jünger waren und so weiter, doch schon ein Stück weit auch so sehr ja, instabile Persönlichkeiten, um das mal freundlich auszudrücken.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema, wo, also das will ja immer niemand hören, deswegen sagen wir es an der Stelle mal nicht, aber also vielleicht ist das, sind es halt auch die, mit denen ich geredet habe,
ja,
die
aber
das
alles ja, so ein bisschen da, sehen. Lokaler war ja auch alles, ja, klar.
Ja, ja, und also wie gesagt, das ist, naja.
Ich möchte das jetzt auch nicht hier nicht zu sehr irgendwie in eine so tendenziös klingen und so weiter.
Ja, eben.
Nee. Was ich nur damit sagen möchte, ist einfach, und das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, während ich dir das Thema geschrieben habe, ist, gerade das, was du gesagt hast, Identitätsstiften. Weil die Subkulturen, die Jugendkulturen sind ein Stück weit dadurch auch aktuell am Struggeln, sind ein Stück weit verloren gegangen. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, hat Internet, Social Media dazu beigetragen, dass das so ist? Oder haben einfach die Musikindustrie, die Musikschaffenden einfach den Anschluss an die Jugend da ein Stück weit verloren? Und die Klasse, also so die klassischen Genres und so weiter. Weil es ist ja nicht so, dass die jungen Leute keine Musik mehr hören. Das ist ja Quatsch. Ne? Also, gerade so Sachen wie Cloud Rap oder Trap oder Funk oder wie sagt man hier, Hyperpop und so weiter sind ja richtig, gehen ja ab wie sonst was. Und da, gerade bei sowas wie Cloud Rap, da kommt es ja schon her, Soundcloud Rap und so weiter, ist ja auch übers Internet gekommen und so weiter. Mhm. Also das ist ja so, ist ja nicht schon. Ich habe das Gefühl, es gibt gewisse Genres, die haben halt von dem Internet, die haben das Internet früh verstanden und besser mit der Jugend interagiert und sich dadurch einen gewissen Platz erarbeiten können, als es andere Genres vielleicht ein bisschen da verschlafen haben. Und jetzt ist die Frage einfach, liegt es an den Genres oder liegt es einfach an dem Klima, was das Internet geschaffen hat, dass diese Genres besser funktioniert haben in dem Umfeld als die anderen?
Ich behaupte an beidem. Also ich bin ja immer so ein Fan der Schwelligkeitstheorie.
Ja.
Dass es einfach, das Internet hat in meinen Augen, da darf man auch komplett anderer Meinung sein, viele Dinge viel niedrigschwelliger gemacht. Mhm. Das hat zum einen den großen Vorteil, dass es eben nicht mehr, ich habe es vorhin erwähnt, ja, dass wenn dir heute eine Band, wenn du irgendwo drauf stößt, du innerhalb von 3 Klicks in die Bands reinhören kannst, gibt natürlich dann den negativen Effekt mit einer klassischen Sättigung, du hast gar keinen Bock mehr. Die Band hätte mir gefallen, hätte ich mir früher wahrscheinlich eine CD von gekauft. Heute, naja, kommen schon noch 10 andere. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein immenser Luxus. Mhm. Es bringt allerdings auch ein bisschen mit sich, dass Leute so, wenn niedrigschwelligere Angebote gemacht werden, die vorher die Gatekeeper waren, ne, und mit dem bösen Begriff nochmal zu verwenden.
Ja.
Und vergessen sich anzupassen, du dann einfach gerne mal überlebt wirst. Ich kann so ein ganz klassisches Beispiel machen, dass es vielleicht ein bisschen greifbarer wird, was ich sage. Das Internet hat vor allem neue Zielgruppen geschaffen, die nicht gar so viel Geld haben. Du darfst halt nicht vergessen, wie du mir das Thema geschickt hast, so klassisch mit 13, 14, 15 hatte gar nicht die finanziellen Möglichkeiten wie ein 20-Jähriger. Woher auch, ja, ich habe nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und du konntest dir halt ein Album kaufen, darauf haben die Labels gesetzt. Kauf eine Single, kauf danach das Album und halt deinen Mund. Das Internet hat halt gesagt, ja, wir würden es dir erstmal umsonst geben und wenn du hinterher Lust hast, was über ein Abo-Modell zu bezahlen, dann kannst du das ja gerne tun. Ich meine, woher kommt dieses Geldspenden an irgendwelche Twitch-Creator, ne? Das, du musst ja nicht, das ist, du musst ja nicht Twitch bezahlen. Also es kostet, so berichtige mich, ich bin nicht der ganz große Experte für Twitch. Stimmt,
ist richtig.
Du musst jetzt erstmal nicht Twitch bezahlen, sondern wenn, das, ich sag's jetzt mal böse, das Äffchen tanzt dir jetzt was vor und wenn es dir gefällt, schmeißt du halt mal einen Fünfer in den Hut. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise, als du musst es erst bezahlen und dann schau halt mal, ob es dir gefällt. Und jetzt muss man sagen, ersteres ist halt deutlich niedrigschwelliger, angenehmer. Und gerade für Jüngere, die ihr Geld nur einmal ausgeben können, greifst du dann halt einfach viel früher ab. Ja, lass mich den Gedanken noch machen, ist es dann halt viel schwieriger zu erklären, wenn sie dann älter sind und die finanziellen Möglichkeiten haben, dass sie jetzt bitte auf den anderen Weg gehen.
Ich wollte nur gerade sagen, das mit dem Spenden und in den Hut werfen kennt man aber auch aus der Musik. Also das ist ja jetzt kein komplett fremdes Modell, dieses mit dem Hut rumgehen und
Live-Musik, ja. Ich war jetzt mal rein im Internetangebot.
Ach so, ja.
Im Angebot des Internets. Also wenn ich mich richtig erinnere, Spotify gibt's seit
2011, 12?
Ja, hätte ich auch gesagt. Und Groove Shark, die es ja schon mal ähnlich gemacht haben, ist krachend gescheitert. Und davor hattest du ja in Anführung, ich sag's jetzt mal böse, gar keine andere Möglichkeit, wenn du Musik für nicht viel Geld hören wolltest, die zu stehlen.
Ah, guck mal, es wurde 2006 schon gegründet, tatsächlich.
Oh, da schau her. Mein Gedanke war nur, du hattest ja damals gar nicht so die anderen Möglichkeiten, wenn du Musik kostenfrei hören willst, als sie zu stehlen.
Das ist tatsächlich richtig. Klar, es gab so Sachen, es gab halt sehr viele Möglichkeiten, das nur sehr unkontrolliert zu hören, also sehr ungeordnet zu hören. Ne? Es gab schon länger Webradios.
Ja, das auch war sowas jetzt, wie MySpace vielleicht.
Guter Punkt. Ich finde MySpace war tatsächlich noch, schade, dass das Modell sich nicht durchgesetzt hat, weil das hat tatsächlich, glaube ich, von der Social-Media-Gedanken her wunderbar mit der Metal-Szene korrespondiert gehabt. Zum Beispiel mit der damaligen Generation auf jeden Fall. Weil diese Möglichkeiten, sich selbst zu individuell zu gestalten auf den eigenen Seiten von MySpace, einen eigenen Player einzurichten, wo man sich eine Playlist mit Bands machen konnte, direkt mit Bands interagieren konnte. Das war schon richtig geil. Das muss man einfach mal sagen. Das war ein richtig guter Weg. Auch ich fand, das war auch, du konntest ja auch als Black Metal Band deine Seite selber auch in einem gewissen düsteren Stil vielleicht einstellen, wie du das gerne hättest. Musst es jetzt nicht wie bei Facebook und so weiter auf dieses sterile Blau oder sowas umsteigen. Deswegen war ich dann auch relativ überrascht, dass sich Facebook dann doch so schnell, so deutlich durchgesetzt hat.
Naja, und das ist ja einfach, also deswegen auch ein Thema, was wir schon tausendmal hatten, aber man muss es an der Stelle mal ansprechen. Das sind halt die Punkte, wo die Musikindustrie ganz klar verfehlt hat, mit der Zeit zu gehen.
Mhm.
Also, was weiß ich, ich sag's jetzt mal fast schon boshaft, warum hat Sony MySpace nicht gerettet? Es wäre ihr Medium gewesen, um die junge Zielgruppe zu behalten. Aber die haben halt so sehr auf ihren alten, dahergebrachten, konservativen Weg gepocht, bis es halt zu spät ist. Oder zu spät war.
Ja.
Und dadurch haben sie halt einfach den Anschluss verloren, sich überlebt und sind einfach, ich würde nicht sagen, dass Musik heute weniger wichtig ist als damals. Sie hat sich nur so ein bisschen, ja, selbst degradiert.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kam mir halt auch so ein bisschen arrogant vor, bin ich ehrlich. Es war halt so ein bisschen so, okay, ich muss mal einen Schluck nehmen hier, ich habe einen Frosch im Hals gerade.
Grund, warum wir im Podcast immer Bier trinken, das liegt ausschließlich an den Fröschen im Hals. Das
richtig.
Nicht, weil wir gern trinken.
Nee, ganz genau. Oh, das ist so viel besser. Oh Gott, der qualitative Unterschied zwischen Pilsator und Engel, das ist ja riesig, der Unterschied. Das ist ja Wahnsinn.
Man sollte die Engelbrauerei zur Brauerei des Jahres machen, finde ich.
Ja, sollte man meinen, dass sie es ist, ja. Was ich sagen wollte, ist einfach, man könnte jetzt sagen, das war wirklich ein Stück weit eine Hybris, die Arroganz. Ja, wir sind groß, wir sind too big to fail. Die Leute werden zu uns kommen, wenn sie Musik haben wollen, weil wir sagen jetzt einfach, das geht so nicht.
Und die junge Generation hatte ich den Eindruck, hat dann einfach gesagt, so, ja, wenn ihr nicht wollt, dann suchen wir uns halt andere Leute, die uns die Musik machen, die wir, also die uns vielleicht auch identitätsstiftender ist.
Ja, und das ist ja das, ne? Also die.
Und nicht nur Musik, also, nicht nur Musik, auch generell auch andere Hobby- und Ausdrucksmöglichkeiten, sei es Gaming oder Social Media allgemein, Creator. Ja,
juckt mich jetzt nicht, aber Mode ganz sicher auch.
Generell diese Ästhetiken, ne? Man ja, redet genau. Ja auch davon, dass sozusagen diese Gothic-Style heutzutage mehr eine Ästhetik ist und weniger eine Jugendkultur.
Ja. Kann ich, wie gesagt, zum Thema Gothic kann ich immer relativ wenig beitragen, aber würde ich jetzt erstmal so nicht anzweifeln.
Ja.
Und du darfst halt nicht vergessen, so, und dann kam halt der Hammer aus China, den ich es immer nenne, und dann kam TikTok.
Ja.
Und da können alle, die, also wir werden das nicht hier vertiefen, dafür ist unser Publikum auch zu alt, ich habe auch zu wenig Ahnung von TikTok, aber du kannst es halt nicht wegdiskutieren, dass Längen von Songs, die Video mit, also dass das Visuelle wieder hinzufügen zu Songs, nachdem das Musikvideo, ja, Video Killed the Radio Star, ja, dass das bei TikTok halt nochmal eine ganz andere Geschichte war, was diesen Short-Content so vorangetrieben hat. Oder was heißt vorangetrieben? Die das einfach, das Genre fast neu definiert hat.
Ja, und dann siehst du halt auch noch zusätzlich, wie du sagst ja gerade, Video Killed the Radio Star und so weiter, auch MTV. MTV hatte auch komplett den Schuss nicht gehört gehabt. Ne? Auch also werden die frühzeitig, ich meine, sie hatten ja schon in viel, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich meine, so ein Markus Kafka oder so, der hatte ja schon vieles vorweggenommen, auch in seiner Moderationsart und so weiter, was später so Music-YouTuber oder News, also Leute, die auch News-Content machen und so weiter, ein Stück weit vorweggenommen hat. Und generell auch dieses MTV Select und so weiter, das war ja sehr Viva interaktiv und so weiter, das hat ja vieles vorweggenommen. Das hätte man ja mit dem Internet wunderbar machen können. Dann später Giga, hast du ja gesagt, Giga Rocket Beans, das hat es ja dann auch versucht und so weiter. Dann vorwegzunehmen. Natürlich muss man auch sagen, es spielt natürlich auch mit der Monetarisierung durchaus eine große Rolle. Man hat jetzt nicht nur aus Gründen der Konservativität oder des Konservatismus am Fernsehformat festgehalten oder Musikfernsehen, anstatt ins Internet zu gehen. Man hat auch ein Stück weit daran festgehalten, weil als jemand, der in der Werbung arbeitet, das kann ich glaube ich sagen, als jemand, der in der Werbung arbeitet, kann ich das sagen, der Werbemarkt im Fernsehen ist so unglaublich viel lukrativer als im Internet. Muss man einfach so sagen. Weil.
Noch.
Ja, natürlich noch. Und das war früher, das Gefälle wird immer kleiner, aber das Gefälle war früher so, da war Mount Everest gegen, gegen Misthaufen. Und, dass man da nicht sagt, ja, wir gehen jetzt ins Internet, wo man 3,50 Euro verdient, kann ich im ersten Augenblick verstehen. Außerdem.
Es will halt niemand der Erste sein, ne?
Ja. Man hat es dann so ein bisschen zaghaft versucht und hat dann auch am Anfang zu sehr den Fehler gemacht, dass man einfach alles im Internet verramscht hat, ne?
Mhm.
Genauso wie die Zeitung. Einfach alles kostenlos, da gehen eh nur 5 Leute hin, ist auch zu unbequem im Internet zu lesen, es ist nicht das gleiche, auch in schlechter Qualität, das im Internet zu gucken, wie wenn man es auf dem Fernseher guckt. Hat sich ein bisschen sehr darauf ausgeruht, dass die Leute ihre Gewohnheiten haben, bis sie dann neue Gewohnheiten entwickeln.
Ja, und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. Es ist halt total schwer, eine Zielgruppe, die du erst mit irgendwas angefüttert hast, dann an was ganz anderes zu gewöhnen. Also diese 180 Grad Wende ist halt wirklich im Menschen schwer zu erzeugen.
Ja.
Das ist halt, übrigens, wir haben vorhin einen Begriff, too big to fail.
Ja.
So ein bisschen normal ist eigentlich, wollen wir da vielleicht einmal ganz kurz drauf eingehen? Das ist vielleicht nicht jedem klar, dass dahinter ein Phänomen steckt, dass das nicht einfach nur so ein doofer dahergesagte Phrase ist.
Ja gut, too big to fail sagt man vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich zu Unternehmen, zu Konzernen, wo man sagt, der Konzern hat eine solche marktbeherrschende oder auch Marktrelevanz, dass er eigentlich nicht wegzudenken ist. Der kann nicht pleite gehen.
Genau, und also für ein Beispiel übrigens, daraus folgen halt ganz viele Dinge, ne? Der Tanz, du grinst, weil du weißt, was jetzt kommt. Dadurch bilden sich halt Leute ein, dass sie alles tun können. Und ich glaube, der berühmteste Fall sind die Lehman Brothers, oder?
Ich wollte gerade sagen, Lehman Brothers ist ein super Beispiel, aber auch, es gibt auch unzählige andere Sachen, wo man gedacht hätte, das kann eigentlich verschwinden.
Ja, Google, Meta, Amazon werden da immer jetzt genannt.
Facebook.
Aber, wie gesagt, jetzt wartet mit der KI AI mal ab, wie das alles so passiert. Aber es wird halt immer Lehman Brothers, werden da halt immer rangezogen.
Ja, Lehman Brothers ist
ich weiß gar nicht, gelten die komplett als alleiniger Auslöser der Weltfinanzkrise? Ja, ich weiß gar nicht.
Da, die Deutsche Bank und so weiter war da auch ganz
gut dabei, glaube ich. Ja, das hatte ja auch damit zu tun. Die haben sich ja gegenseitig so lange mit Geld beschmissen, ja, bis einer drauf ausgerutscht ist.
Ja, also. Das ist ja ein Netzwerk. Das ist ja ein Netzwerk aus verschiedenen Unternehmen. Aber guckt dir zum Beispiel auch auch Blockbuster in Amerika, guckt ihr es an. Das ist die Video, also diese Videoverleihkette.
Ja.
Wer hätte gedacht, dass die haben ja nie damit gerechnet, dass Netflix so groß wird, dass es sie platt macht. Ja. Oder es gibt diese ganzen Buchhandelsketten in Amerika. Weißt du, bevor es Amazon gab, gab es Buchhandelsketten, was riesig, so wie hier halt Hubendudel und so.
Thalia, ja.
Weltbild und so weiter. Und da hieß, die haben auch nie gedacht, so weiter, da konnte man sich auch nicht vorstellen, was ist eine Innenstadt und ein Buchhandel? Das geht ja gar nicht. Die Leute müssen auch ihre Bücher irgendwo kaufen.
Ja, und das ist halt das Problem, wenn du so ein gefühltes Monopol vorher hattest und dann oft relativ schnell quasi unbedeutend wirst. Mhm. Also man bewusst bitte relativ. Und das Ganze ist halt natürlich wie alle, also das heißt wir alle, da ich will nicht allgemeiner reden, aber die Leute sehen gern so Dinge scheitern. Das hat aber ganz schöne Auswirkungen, ne? Mhm. Also nur mal so, Lehman Brothers, das hat Staaten ins Wanken gebracht.
Ja.
Also ganz klar, wie war der Spruch, kriegst du den jetzt zusammen? Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert, hieß es damals nicht so?
Ja, es gibt ja auch immer diese Memes dann irgendwie von wegen so, wie Firmenbosse vorgehen, dann so kapitalistisch, mein Gewinn und dann unten drunter Kommunisten, Hammer und Sichel, unsere Verluste. So.
Ja, man lacht da so ein bisschen drüber, also wer will da jetzt nicht zu politisch an der Stelle werden, ne? Aber also ein bisschen ist das ne, im großen Rahmen sicherlich auch hier und da mal los. Und so ein bisschen hast du in der Musikbranche auch das Gefühl, so weißt du dann, haha, ihr kleinen MySpace, dann habt ihr euren kleinen Spielplatz mit MySpace, oh, jetzt ist er pleite, oh, jetzt ist er weg, das ist ja traurig.
Aber der wurde ja versucht zu retten. Justin Timberlake hat ihn noch gekauft gehabt. Aber die haben halt das so dermaßen gerelaunched gehabt und so kaputt gerelaunched, das war halt absoluter Knaller. Also das
muss man stoppen. Und auch viel zu lange hängen lassen damals. Also dem wurde ja, was weiß ich, gefühlt 2 Jahre erzählt, dass MySpace eigentlich tot ist. Lohnt sich jetzt gar nicht mehr, irgendwas zu tun. Und dann, hey, versucht's noch mal einer mit ein paar Millionen, sage ich mal. Egal, ob man es hätte retten können, ist natürlich jetzt auch.
Was auch ein Beispiel ist, auch Last.fm. Das war ja dann danach so ein bisschen.
Na, habe ich nichts mehr mit zu tun gehabt. Also kenne mich kaum aus.
Ey, da haben mich auch schon Leute gefunden. Mein altes Last.fm-Profil, wo ich schon in meiner Shoutbox habe ich ein paar von diesem Hörer, von diesem Podcast, liebe Grüße gehen raus. Aber das war auch cool. Auch da konnte man halt identitätsstiftend sein, weil man konnte seine eigene Profilseite haben, konnte zeigen, was man so in letzter Zeit gehört hat, was so die Lieblingsalben sind, was man viel gehört hat. Und das war schon cool. Was hört der gerade so für Mucke? Das war halt auch für die Metal-Szene halt auch ganz geil, weil du dann zeigen kannst, oh, guck mal, der ist hier, wie viel Black Metal der hört. Oder eben nicht. Jeder in der Last.fm-Zeit, jeder Black Metaler musste mindestens auch einen Deutschrapper hören. Das galt, das war so das Style of the Time damals.
Ja, kommt daher diese wahnsinnige Macht von Haftbefehl? Ich weiß es nicht.
Ist auch so jemand, der mir relativ sonst wo vorbeigeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber es ist schon beeindruckend irgendwie, was da jetzt auf einmal mit einer Doku passiert ist. Aber gut, keine Ahnung.
Ey, Netflix-Dokus, das ist schon, vielleicht kriegen wir auch mal eine.
Bitte nicht. Mich spielt dann doch eben wieder nur, weil ich viel zu grimmig war, wollen sie mich wieder nur ärgern, wie bei Lords of Chaos, Mark wie Kernes und stellen irgend so einen Trottel ein.
Ich werde von einer übergewichtigen schwarzen Lesbe gespielt, um die Diversität zu fördern in dieser Dokumentation.
Aber dein Anwesen ist riesig. Wie kriegen wir jetzt den Bogen zurückgespannt? Von den Lehman Brothers über farbige, homosexuelle Frauen.
Was wir übrigens nicht schlecht finden. Wir unterstützen die Diversität.
Warum fällt mir jetzt Donald Trump ein? Ich habe keine Ahnung. Also das ist.
Ja, man kann sich natürlich jetzt auch fragen. Man kann sich natürlich jetzt auch fragen in der heutigen Zeit. Wie ist das Thema Jugendkultur allgemein noch? Wie kannst du Jugendkultur der heutigen Zeit überhaupt noch spielen als Thema? Man müsste ja eigentlich denken, dass jetzt die Zeit so viel besser ist für eine Jugendkultur, weil du hast über das Internet ja, wie schon gesagt, du hast Zugriff auf alles. Du hast die Möglichkeit, dir die Musik reinzuhören. Du kannst eigentlich, ich meine, wenn du jetzt könnte man theoretisch sagen, ja, das ist ein 12-jähriger Black Metal hört, könnte man ihm zutrauen, weil er halt könnte sich relativ schnell
durch die Musik durchhören und dann schneller dazu kommen. Witzigerweise ist dies aber nicht der Fall. Weil ich glaube tatsächlich, gerade durch dieses absolut krasse Überangebot an Musik, die im Internet stattfindet, und die Leute halt einfach nicht mehr, oder die Musikindustrie auch einfach nicht darauf Wert gelegt hat, Leute zu fördern oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ein Stück weit als Kuratoren wirken, oder bös gesagt als Gatekeeper könnte man jetzt auch sagen, aber sagen wir mal als Kuratoren wirken, um zu sagen auf ihren Channels, auf ihren Kanälen und sonst was sagen, ey, die in die Band, geil, und die kann dann mal auch ein bisschen größer werden, tun die Algorithmen diese Arbeit übernehmen. Und Algorithmen übernehmen diese Arbeit so, dass sie halt das Schrillste, das, was am Aufmerksamkeitsstärksten ist, nach oben spülen. Und ich finde, es ist ja auch kein Wunder, welche Art von Rock, Metal, was auch immer für alternativen Bands gerade sehr, sehr populär sind. Guck's dir an, ohne jetzt mal wertend zu sein, Bands wie Electric Callboy, die halt vor allen Dingen über ihre Videos und ihre Live-Auftritte gehen. Mhm. Ähnlich wie Baby Metal. Was ich auch wieder jetzt gehört habe, und ja auch häufiger hier Grüße gehen raus, hier an meinen Stream-Chat mit Hanabi, wo ich immer wieder darauf hingewiesen werde, auch eine japanische Band, die da auch sehr stark in diese Richtung geht. Ghost, auch natürlich auch sehr, sehr aufmerksamkeitsstark. Windrose mit ihrem Meme-Song, Digi Your Hole, was ja ursprünglich auch ein Internet-Meme war. Wir könnten jetzt auch wieder Kanonenfieber, ist ja auch ähnlich, halt auch sehr optisch, sehr stark, sehr auffällig und dadurch auch sehr zugänglich und auch sehr, also sehr klickstark für TikTok und so weiter. Ne? Mhm. Eine Band, ganz ehrlich, jetzt sind wir aber böse, eine Band, die aussieht wie 20.000 andere Metal-Bands, hat es da halt schwer, da kann die Musik noch so krass sein. Sie sticht halt in dem Wust, in diesem Geräusch an, swipe weiter, hat es dann deutlich schwerer hervorzustechen.
Weil es halt auch, Entschuldigung, den Punkt muss man an der Stelle einfach, finde ich, mit erwähnen, weil es halt auch deutlich individueller ist. Also du begreifst dich heute nicht mehr als Metal-Fan. Und ein Stück weit war in meiner Generation schon fast nicht mehr so, wo man, ne, man sich als Black-Metal-Fan, als Heavy-Metal-Fan XY begriffen hat. Die, die nach uns kommen, die jetzt 20 Jahre jünger sind und noch jünger, für die ist es überhaupt kein Problem, Dark Throne zu hören, Haftbefehl, Hanabi und danach, was weiß ich, weil die sich nicht mehr
darüber... Reinhard May, weil es gerade wieder Mai wird. Weil es auch durch die Haftbefehl-Doku hochgekommen.
Ist das so? Ach so, ja, wegen dieser. Ja, ich hab die Doku nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe auch nur
gehört. Es hat nur jeder Podcast in ganz Deutschland hat drüber geredet, habe ich das Gefühl.
Ja, jetzt also, auch.
Ah, furchtbar, oder? Egal. Kommst du big to fail, ne? Kommst halt nicht vorbei.
Und genau das ist nämlich der Grund, was du eben auch gesagt hast. Du musstest dich ja auch entscheiden, wenn du den Metal Hammer gekauft hast, ob du dann noch Alben kaufen kannst und so weiter. Mhm. Durch die begrenzten Ressourcen musstest du dich halt auch ein Stück weit festlegen. Ist heute nicht mehr der Fall. Musst du ja theoretisch mehr. Du kannst ja alle möglichen Arten von Musik hören, weil es ja so gesehen ultra niedrigschwellig ist, alles zu hören. Ich meine, klar, war bei mir ja auch ein Stück weit nicht alles. Klar, Metal und Rock fand ich geil, aber tatsächlich habe ich auch dadurch, dass es halt verfügbarer war und viel MTV geguckt hat, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, klassisch Fernsehen zu gucken und dann auch, keine Ahnung, was in die Ausbildung gegangen bin und so weiter. So mit 19, 20, so um den Dreh rum. Aufgehört habe wirklich viel täglich klassisch Fernsehen zu gucken. Hab ich abrupt auch so den Anschluss verloren. So zu dem, was so die angesagte Popmusik ist, ne? Weißt du, weil sonst hast du es. Klar, du hast halt viel MTV geguckt, weil du halt auch auf einzelne Videos gewartet hast.
Ja, und absolut.
Jetzt kannst du es dir halt selber raussuchen und dadurch entsteht dann auch dieser Lagerfeuer-Gedanke nicht mehr.
Ja, weil das im Digitalen halt viel schwerer darzustellen ist als im analogen Fernsehen. Du hattest früher, wenn es gut gelaufen ist, 30 Sender. Du hast heute ein...
Und da reden wir schon von 2001 oder so, weil ja, 30 Sender kam jetzt spät in Deutschland.
Ja, das ist, ich rede natürlich davon, als es für mich dann spannend wurde, das war mehr so 2005 rum. Und heute, es würde mir schwerfallen, eine Zahl zu sagen, wie viele Möglichkeiten du im Internet hast, dich zu unterhalten, dich zu zerstreuen.
Und genau das ist doch genau der Punkt. Auch gerade, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, wo du gesagt hast, Fernsehen. Dieses Rock und Pop oder wie ist das in Concert da, dieses legendäre Metal-Konzert da in Dortmund, glaube ich, war das. das ist auch so ein Lagerfeuer-Moment gewesen für die Leute, weil jeder, der damals irgendwie sich für harte Musik interessiert hat, hat da irgendeine Erinnerung dran. Genauso wie später man gesagt hat, dann gab halt nur einmal in der Woche irgendeine Sendung für harte Musik. Das war in der DDR ja dieses Tendenz Hard bis Heavy und so weiter.
Bei mir war es Metalla damals.
Genau, Metalla, Hell's Kitchen auf Viva, Rockzone später, alles mögliche. Es gab immer so einzelne Sachen, es gab nicht viel, aber es gab so einzelne Inseln und wenn man das dann geguckt hat, dann kannte das aber auch jeder so, der sich für die Musik interessiert hat, weil das hat man dann halt mitgenommen.
Ja.
Und heute hast du diese Lagerfeuermomente nicht mehr so sehr, ne? Klar, ja, jetzt kann man sagen, hier Metallica gehen auf Tour und so weiter, aber dadurch ist ja auch, durch die Preise und durch die Zugänglichkeit ist es ja auch nicht mehr so ganz gegeben.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, das juckt nicht mehr die Anzahl an Menschen, die natürlich immer noch eine extrem große Zahl, um Gottes Willen, ich will Metallica nichts ihre Bedeutung schmälern, berüchtigt wieder House of Cinder, sondern ich möchte nur sagen, du kannst kein Teil der Metallica-Tour sein. Ah, oh Mann, dann versuche ich mal alles darüber herauszukriegen. Frag Leute, die da waren. Lese mir alle Berichte durch. Ja gut, dann kriege ich von Metallica halt nichts mit. Dann gucke ich mir halt 100.000 andere Bands an im Internet und guck mal, was da passiert. Vielleicht ist da ja auch was Spannendes für mich dabei. Ja, Klick. In 10 Klicks bist du ja in einem Rabbit Hole.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube tatsächlich, dass Metallica bei vielen Leuten eher auf dem Schirm waren durch Stranger Things, wo Master of Puppets gespielt wurde.
Wieder, also dieser Boomerang-Effekt.
Oder wo sie jetzt auch vor einiger Zeit bei Fortnite in der Season drin waren.
Fortnite ist halt ein Thema, wo ich mich auch nicht traue, was dazu zu sagen. Ich habe bis heute nicht eine Minute Fortnite gespielt.
Frag mal deinen alten Sänger.
Wenn er noch mit mir reden würde.
Ach so, ja, aber ich habe mal mit ihm dazu geredet. Ich glaube, das hat er ja gespielt, um mit seinem Sohn zu zocken, was ich auch eine sehr ehrenwerte Sache fand.
Ja, der ist schon ein guter Papa auf jeden Fall. Also ja, das muss man schon sagen.
Ja,
aber ich kenne mich halt nicht aus. Also ja, klar, also man muss das sagen, wenn ich jetzt sage, die Jugend ist halt mehr ins Digitale migriert, ist das ja vielleicht...
Das stimmt doch auch überhaupt nicht. Also ich schräg mich jedes Mal auf im Sommer, wenn ich hier das Fenster aufhabe und mir draußen diese verdammten Kinder, die so laut sind, anhören muss. Schon was von Mittagsruhe gehört.
Ja, aber ich glaube, so ist das auch, so meine ich das nicht, ne? Ist ja Quatsch, dass die alle nur noch zu Hause hocken und zocken. Das ist ja Quatsch. Aber natürlich ist es schon so.
Ja, das Digitale auf jeden Fall. Ich muss das gerade ausführen, weil ich vergesse das hundertprozentig. Ich muss hier teilweise aufpassen, wenn die draußen am Spielen sind, dass ich hier nicht durch ihre TikTok-Aufnahmen laufe. Weißt du, die stellen dann das Handy hin, drücken auf Film und dann machen sie irgendwas für Social Media und nehmen irgendwas auf. Dann muss man dann gucken, dass man da nicht durchs Bild läuft.
Da hatte ich heute ein Erlebnis, muss ich an der Stelle. Also ich war einkaufen mit meiner Frau und meine Frau war noch in der Drogerie und ich benutze das ganz gerne, um im Auto sitzen zu bleiben, um Podcasts zu hören, am Handy zu hängen, weil echt mich jucken keine 3 Artikel, die in der Drogerie verkauft werden. Und gegenüber eine Frau, ich denke, warum telefonierst du denn so komisch in dem Auto und guckst sie so an und beobachtet das, bis ich mir aufgefallen ist, nee, die Lip singt gerade einen Song für was weiß ich, für TikTok oder wie auch immer. Inhalt einem Mercedes, so der halt offensichtlich nicht ihre ist, sondern was weiß ich, ihrem Papa, Freund, Schwester, Bruder, wie auch immer gehört. Sixt vielleicht auch das, ja, wer weiß das. Aber ich dachte mir nur so, wirklich auf einem Parkplatz von so einer Mall, wirklich? Na gut, egal. War halt so. Und das meine ich halt, damit ins Digitale migriert. Also früher, wenn du viel Musik hören wolltest, brauchtest du eine große Musiksammlung. Die musste haptisch vorhanden sein. Das ist heute ja gar nicht mehr notwendig. Ja, also das ist kein Teil der, also Sammeln ist in dem Sinne kein Teil der Jugendkultur mehr. Also sorry, aber zu der Zeit, wo ich angefangen habe, ein bisschen PlayStation zu spielen, wäre es undenkbar gewesen, nicht auch ein riesen Regal daneben stehen zu haben mit den PlayStation-Spielen hier in Reihe und Glied. Heute, wenn die meisten PlayStations, die verkauft werden, haben nicht mal mehr ein CD-Fach.
Es wird ja auch gefördert, dass das immer...
Ja, weil sie mehr verdienen. Und das Gaming hat es einfach besser verstanden als die Musik. Und das ist dann auch so der letzte Punkt, den ich noch sagen kann. Wenn ihr sehen wollt, wie aktive Anbiederung an die Jugendkultur und eine effektive Förderung der Jugendkultur stattfindet, guckt euch halt mal die Gaming-Szene an.
Ja.
Wisst ihr, wie viel billiger es für Firmen wie Sony ist, ein Spiel wie, was weiß ich, GTA digital zu verkaufen als auf CD?
Ah, sagen wir mal Horizon Zero Dawn, weil das ist aus ihren eigenen Studios. Also das ist ein eigenes Titel, ein First-Party-Spiel.
okay, ich kenne mich nicht so genau aus, aber es ist natürlich, es ist viel billiger, einen Code zu verkaufen, als eine CD zu verkaufen, wo du einen Zwischenhändler bezahlen musst, wo du noch irgendwelche Lizenzabgaben hast. Und dann musst du das, da musst du dir einen Lagerplatz mieten, oder musst du es erstmal an so einen Mediasaturn verkaufen oder ein ähnliches. Und dann dauert's. Den Code laden sie sich runter, du hast keine Lagerkosten, du hast nichts. Du hast das Spiel entwickelt, gewinnen, ja? Die Unterhosen wichteln in South Park, ja? Schritt 1 Unterhosen, Schritt 2, Schritt 3 gewinnen. Das Gefühl hast du ja bei diesem Digitalen. Und das hat einfach, ich weiß nicht, ich kann dir wirklich nicht nur sagen, und dann bin ich mit meinem kleinen Wutsatz auch am Ende, wann das erste Mal die Hersteller auf die Idee kamen, diese Digitalcodes, die ich ab und zu in die Kamera halte, wenn ich mir irgendwas Neues kaufe und was übrig ist, wo du dir die Sachen dann auch runterladen kannst. Ich weiß nicht, welche Firma das erste Mal, keine Ahnung, ist für mich ja undenkbar gewesen, dass du bei Mediamarkt oder sonst wohin oder bei sonst Müller oder so hingehst und sagst, ich möchte mir jetzt die neue, was weiß ich, die neue Metallica kaufen, die sie schon bemüht hatten. Und du zahlst einfach und ziehst sie dir aufs Handy, nimmst nicht die CD mit.
Oder überleg mal, was ja auch häufig hast bei Videospielen. Du kaufst dann die Box und in der Box ist einfach nur der Download-Code drin. Überleg mal, du würdest einfach eine CD-Hülle kaufen und da ist einfach der Bandcamp-Code nur drin und sonst nichts. Klar, du kannst ein Booklet und so weiter schon, aber keine CD, sondern einfach nur der Download-Code. Da würden sich auch die Leute, ja, in der Musik würde das gar nicht funktionieren, die Leute würden Sturm laufen würden.
Ja, weil es aber auch in der Musik nie normalisiert wurde. Also dieser ganze Schritt dorthin, wurde ja komplett ignoriert, weil die gesagt wurden, na, die Leute niemals, also Leute werden ja immer Anlagen haben, werden immer CD-Player haben. Weißt du, wie vielen Leuten ich am Anfang die allererste EP von Anheim geschickt habe und zurückkam, danke für die CD, aber hast du auch einen Download-Code? Ich habe keinen CD-Player. Weißt du, wie oft das kam?
Ja, das mit Blackwell habe ich auch dasselbe.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja einen YouTube-Kollegen von dir outcallen, der ja vielen Dank für die Vinyl, der hat gar keine Plattenspiele.
Auch da kenne ich ihn, ja.
Ja, er hat jetzt einen mittlerweile. Schönen
Grüße. Ich weiß. Ja. Ich wollte nur mal kurz was sagen, wo wir gerade bei diesem Lip-Sync und so weiter waren. Das darf man auch übrigens nicht unterschätzen, weil ich habe mal gerade geguckt, hier bei Ghost zum Beispiel auf Spotify, mit Abstand, mit wirklich gigantischem Abstand, 855 Millionen zu 266 Millionen, Mary on a Cross, weil es bei TikTok viral gegangen ist als Song. Oder auch ein gutes Bring Me the Horizon ist auch ein großartiges Beispiel. Da wusste ich nicht mal, das hatte ich ja letztens im Stream gesagt, da wusste ich ja nicht mal, dass dieses typische Sample da von diesem einen Song, dass das von Bring Me the Horizon ist, weil ich das einfach nur als typischen TikTok-Sound im Kopf hatte. Can You Feel My Heart? Ganz genau. Hier, das absurd. Guck, da auch hier.
Nee, absurd sind, glaube ich, nicht viral auf TikTok
gegangen. Noch nicht. 800 Millionen sind das im Vergleich zu 600 Millionen, 300 Millionen. Also das ist krank, was man da erreichen kann, wenn so ein Soundschnipsel, wenn so ein Intro, wenn so ein Zwischenpart viral gehen kann. Und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie du Musik machst.
Ja, natürlich, weil, also nur das mal, weil das viel zu oft untergeht. Wenn so ein Song viral geht, wird Geld verdient.
Ja.
Das wird in meinen Augen viel zu oft vergessen. Das juckt doch Ghost nicht oder Bring Me the Horizon, ob das für TikTok gebraucht wird oder ob das der gemeine Nettelzin, ob da die Nase hochgezogen wird. 800 Millionen Streams, das ist richtig, richtig Geld. 800 ja. Millionen. Oh, es gibt nur einen Cent pro Stream. Ja, 800 Millionen Cent ist auch schon richtig Geld.
800 Millionen Cent sind auch schon 8 Millionen.
Ja, genau. Also, ne?
Ja,
das ist so, 8 Millionen Euro. Also, Entschuldigung, aber mit Metal. 8 Millionen.
Ja, also. Ja, jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein richtiger Metal ist und so weiter. Sagen wir mal, mit harter Gitarrenmusik.
Das ist ja jetzt egal. Das kann ja jetzt auch jeder an.
Ich beugte nur die Kommentaren vor. Ja. Nee, weil ich wollte auch am Ende nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, so als Rauswerfer, weil wir sind ja jetzt schon, gehen ja mit großen Schritten aufs Ende zu. Ist es nicht vielleicht am Ende des Tages sogar eine Stärke der Metal-Szene, dass man eben nicht so zu 300% nur auf digital, nur auf Internet, sondern dass wir halt auch sehr stark noch, also wir, Gott, das ist so groß hier, also dass die Metal-Szene oder generell die Metal-Musik oft halt auch eine Live-Musik ist. Ne? Gibt ja auch viele TikTok-Künstler oder Leute, die durch Instagram, YouTube groß geworden sind, aber eigentlich nur von der Handvoll Leute spielen, weil die Live-Kultur ist einfach nicht so da.
Naja, es ist halt den Satz, den ich immer wieder sage und mich damit schon wirklich schlimmer wiederhole als ein Papagei. Für Metal war das Ganze natürlich ein absoluter Segen, wenn ihr mich fragt.
Ja.
Weil ich sage, Subkultur kann ja nur am Rande der Gesellschaft stattfinden. Wäre Metal im Fokus der Jahre geblieben und hätte das alles funktioniert, hätte Sony, sage ich mal, MySpace gerettet und Metal wäre ein einträgliches Geschäft gewesen. Die hätten das, den Geldbaum ja geschüttelt, bis er entwurzelt gewesen wäre. Und die Subkultur wäre dann nach und nach, ob sie verschwunden wäre, ist eine große Diskussion. Aber sie hätte es auf jeden Fall noch viel schwerer gehabt, als sie sowieso gehabt hat. Und es ist natürlich schön, außerhalb des großen Sichtfelds einer Jugendkultur. Ich meine, wie lustig Parental Advisory war für Leute, ne? Natürlich für, ja, absolutes Qualitätssiegel für mich. Wie lustig es aber für einzelne Opfer dieser Bewegung war, könnt ihr übrigens auch in einem Eisregen-Interview hören. Jetzt mache ich schon wieder Werbung für deinen Kanal. Hört euch das mal an, was Michael Roth erzählt. Also, ja, die Indizierung, das war doch super für euch. Nee, das war überhaupt nicht super für Michael. Frage, also er steht da mal Rede und Antwort. Hast du das Gefühl, die Frage hat ihm noch nie jemand gestellt? Das sind finanzielle Schäden, die sind massiv.
Ich glaube, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich der Erste bin. Das hat bestimmt eine oder andere schon mal gefragt, aber es wurde, ich glaube, in der Art und Weise selten so offen diskutiert.
Also so wie er, also wie du ihm sagst, so offen, wie es aus ihm rauskommt, hast du das Gefühl, das lag ihm schon so lange auf dem Herzen, dass dir das irgendwie noch nie jemand gefragt hat. Also ja. Oder ihn noch niemand hat so erzählen lassen.
Ja, ja, gut, du musst ja auch bedenken, als es indiziert war, war es ja auch ehrlich gesagt nicht so einfach, darüber zu reden, weil es ist, du darfst ja eigentlich auch keine Werbung für indizierte Sachen machen, aber gibst du dich eigentlich in gesetzlichen Grauzone. Deswegen, kannst du dich erinnern, bei Rocket Beans, wo du immer das Beispiel jetzt angefügt hast, sie haben ja anstatt Quake immer Magerquark oder irgend sonst was sagen müssen, weil du darfst ja keine Werbung dafür machen.
Ja, da war doch, die hatten doch dann irgendwie ein richtiges Wort dafür.
Nur so als Beispiel. Also das
ja, gut. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Also wirklich und.
Aber, und ganz ehrlich, wer weiß, wie sich dieser ganze Krempel, jetzt haben wir halt gerade eine sehr online-affine, sehr digitale Zeit und vielleicht ist die nächste Generation, die jetzt nach, ja gut, Generation Alpha ist ja natürlich jetzt die Internet-Absurditätskultur schlechthin, aber vielleicht so die Generation danach, so Generation Beta oder so, wie sie dann heißen wird. Vielleicht ist die schon wieder so, dass sie sagt so, nee, wir wollen es anders machen als jetzt die großen Brüder, als die Eltern und sonst was. Wir wollen jetzt wieder eher analoger werden und sonst was. Man kann ja sein, mein Gott. Oder wer weiß, was dann ist. Und dass ich dadurch dann der, dass man da sagt, so ja, hier Metal Rock als absolute Gegenbewegung, da werden wieder Sachen ausgegraben und sonst was. Und das wird idealisiert, so diese Anti-Haltung, die es dann so gerade in diesen Berichtungen gab. Das ist ja so. Vielleicht ist es in 10, 20 Jahren, sieht man so diese Sache, was der Metal so in den 2010ern gemacht hat, so gegen das Internet zu sein, als absolut die visionäre Einstellung gegen die Versklavung durch die Technik. Keine Ahnung, wo das mit ChatGPT und Gemini hinführt.
Ja. Ja, also was sagt man denn jetzt zu dem Thema? Hat die Musik die Jugendkultur verloren?
Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es ein Stück weit auch einfach so kommen musste. Die Welt hat sich einfach auch ein Stück weit von alleine geändert. Wir befinden uns in einem Wettkampf um die Aufmerksamkeit der Menschen. Früher hatte die Musik den Luxus, dass es nicht so viel Konkurrenz gab. Klar, du konntest mal ins Kino gehen. Konntest auch mal Fernsehen gucken, aber es gab ja auch Musikfernsehen. Das hat umgekehrt sogar noch durch den visuellen Aspekt geholfen. Aber durch das Aufkommen von Videospielen, Social Media, ganz, ganz vielen anderen Trends, die auch damit dranhängen, hat's das einfach schwer. Aber es zeigt sich ja auch, dass die Jugendlichen trotzdem einfach das Bedürfnis haben. Aber das Bedürfnis, glaube ich, nach identitätsstiftenden Bewegungen wird, glaube ich, nie so ganz in der Jugend verschwinden.
Ja, ich glaube nämlich auch gar nicht, dass die Musik, also Musik ist heute noch für die viele noch genauso wichtig, wie sie früher war. Nur hat sich der Begriff der Jugendkultur einfach dadurch total verändert, dass es alles nicht mehr so sinnstiftend ist, wie es noch vor 30 Jahren war. Und das, finde ich, kann man an der Stelle auch gar nicht werten. Man muss es einfach akzeptieren.
Es ist einfach nicht mehr so verbissen wahrscheinlich, wie es das mal war.
Einfach nicht mehr so wichtig. Musik ist als Identität, also für Musik ist immer noch genauso wichtig. Ich meine, als Identitätsstiftung oder als Anker für die eigene Identität ist Musik heute nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht Social Media ist.
Wenn man ehrlich ist, war die Musik das aber alleine ja auch nicht. Auch früher schon nicht. Es hing ja auch damals schon Image, ein gewisser Lebensstil. Jugendkulturen haben sich damals auch schon über Klamotten differiert. 70er Jahre, die Punks. Wer die Punk-Szene von Anfang an in normalen Klamotten rumgelaufen, wären sie doch nie so groß geworden.
Ja, weil sie weniger aufgefallen werden. Ist das ein sozialer Algorithmus vielleicht, der außerhalb vom Digitalen auch stattfindet?
Ja, da mussten das halt Fernsehsender und Zeitungen übernehmen und mussten da den Elternschreck spielen. Und das hat natürlich aber trotzdem ja klar dieselben Mechanismen getriggert, wie es das auch heute tut.
Genau, also es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Diese Mechanismen, darauf wollte ich nur hinaus, finden halt heute woanders statt.
Ja, das ist halt, was ich halt auch nochmal jetzt abschließend sagen möchte, ist, ich glaube, es war teilweise besser, dass nochmal so eine gewisse Kuratation stattgefunden hat, dass du halt Leute hast. Und deswegen, das ist das, was ich auch grundlegend eigentlich nur sagen wollte. Als Musikindustrie ist es einfach wichtig, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die dein Produkt, also das, was du auch an den Mann bringen willst, auch einfach positiv aufladen wollen. Mit Leidenschaft. Ich meine, die meisten machen das aus Leidenschaft. Selten fangen Leute an, ich mache jetzt Musikberichterstattung, weil ich damit Geld verdiene. Ganz bestimmt nicht. Also generell Content Creation auch einfach als Sinn, also als positiven Impuls für sich selbst zu nutzen, um einfach auch ein gewisses Lagerfeuer zu erschaffen, um dass sich dann die Leute wieder scharen, weil die Leute brauchen das auch ein Stück weit. Ich glaube, das ist so ein Stück weit, es ist zwar einerseits geil, dass man alles auf sich zugeschnitten individuell haben kann, aber wir Menschen brauchen trotzdem auch gemeinsame Räume, Orte, Dinge, auf die man zusammen gehen kann. Deswegen sind ja diese Konzerte so beliebt. Deswegen ist es ja so teuer. So, deswegen kann eine Adele auch 10 Tage in München spielen, in ihrer eigenen Festung, die sie sich dahin gebaut hat. Und aus ganz Europa Leute anziehen.
So ist es. Und da möchte ich, gibt es nicht viel zu sagen. Geht auf Konzerte.
Ja, geht auf Konzerte. Unterstützt vor allen Dingen auch einfach die Kunst an sich. Geht eher auf die Kunst, versucht euch, ich meine, jeder kann sein Geld nur einmal ausgeben. Überlegt euch einfach, was ihr unterstützt. Unterstützt lieber Künstler als, jetzt mal brutal gesagt, herzlose Großkonzerne.
Die Industrie.
Ja. Ganz ehrlich, viele sagen ja immer, wenn die Musikindustrie stirbt, ist es so schlecht. Die Musik wird überleben. Wie brauchen wir die Industrie denn wirklich so dringend?
Ja. Ja, das ist, da könnte ich jetzt noch einen Podcast mit dir zu aufnehmen. Brauchen wir denn die Musikindustrie? Aber so ein bisschen haben wir in den letzten 2 Folgen bei den Labels drüber geredet.
Ja.
Und wer bei den beiden Folgen ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kennt meine Meinung dazu.
Ja.
Und ich glaube, Adrians Meinung dazu kriegt ihr auch raus.
So, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei geblieben seid und bis hierhin zugehört habt. Absoluter Wahnsinn. Schreibt doch mal hier in die Kommentare, was glaubt ihr? Hat Social Media hat es die Musikindustrie getötet oder hat die Musikindustrie Social Media nicht verstanden? Ist die Jugendkultur tot oder hat sie sich nur so verändert, dass wir sie nicht wiedererkennen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, lasst einen Kommentar da, eine Bewertung auf Spotify und zeigt dieses Video eurem lokalen Gen Zettler.
Den Lehman Brothers hätte ich gesagt, aber gut, so ist es.
Den Lehman Brüdern.
Ja, sagt ihnen schöne Grüße vom Mischtfach, den Untergrund-Podcast, wenn ihr sie seht.
Genau, so sieht's aus. Vielen, vielen Dank, Andi.
Ja, eine wichtige Information. Noch 50 Likes bis zu den 4000.
Abos.
Abos, was habe ich gesagt? Likes habe ich gesagt. Abos, noch 50 Abos.
Genau. Noch weniger, ich glaube 49 oder so habe ich eben gesehen. Also wir sind auf dem Weg zu 4000. Lass hier. Ich muss die Leute immer ins Boot holen, weißt du? So diese Parapsycho-Beziehung, weißt du? Wir müssen das Ziel erreichen.
Ja. Auf uns, so, Prost.
Das Bier gewinnt. Okay, jetzt ist aber auch wirklich gut hier. Habt eine schöne Zeit, habt eine gute Woche und einen schönen zweiten Advent, wenn dieses Video rauskommt. Macht's gut. Bye, bye.